Hey, hier ist Christian und bevor es mit dieser Folge losgeht, wollte ich euch darauf hinweisen, dass wir wieder einen Live-Podcast machen werden und zwar am 19.06. im Filmrausch-Palast Berlin. Da werden Lukas, Yannick und ich über 28 Years Later sprechen und was uns Zombies eigentlich heute noch so zu sagen haben, denn der Zombie-Film ist ja so ein bisschen out, hat man das Gefühl. Also was macht Danny Boyle jetzt mit diesem neuesten Teil und wie finden wir das? Und wir werden den Film auch zusammen vorher alle schauen. Und genau, danach gibt es den Live-Podcast. Tickets gibt es auf filmrausch.de. Da einfach runterscrollen zum Event. 19.06. Cuts live 28 Years Later im Filmrausch Palast Berlin. Tickets auf filmrausch.de. Ihr hört Cuts, den kritischen Filmpodcast, heute mit Charlie Miomalin.
Hi, hello.
Und es ist tatsächlich soweit. Wir reden bei Cuts über den Eurovision Song Contest 2025. Ich bin Christian Eichler. Hi. Charlie, schön, dass du da bist, dass wir jetzt hierüber mal reden. Ich muss einmal vorher Entwarnung geben. Das ist eine Bonusfolge Cuts. Euch wird da draußen keine Filmfolge Cuts genommen oder so. Ja, ich habe gerade eben auch unseren Cannes-Rückblick aufgezeichnet. Aber Jon, unser lieber Hörer, der schon einige Vorschläge tatsächlich gemacht hat, die wir umgesetzt haben, unter anderem einen Cuts-Discord zu gründen, das war ursprünglich sein Vorschlag, der meinte, weil ich wieder irgendwas geschrieben habe über den ESC in dem Musikchannel, mach doch mal eine Folge, mach doch mal so eine Spin-Off-Folge. Und dann habe ich dich, Charlie, gefragt, ob du Lust hast, mit mir darüber zu reden, weil du bist da, glaube ich, noch viel tiefer drin als ich, oder?
Ich versuch's. Also ich bin irgendwie in dieses Rabbit Hole reingeraten und will aber auch gar nicht mehr raus. Glaube ich, dieses Jahr das noch extremer verfolgt als die letzten Jahre, dadurch, dass auch so viel Aufmerksamkeit auf dem Vorentscheid dieses Jahr lag, auch nochmal in Deutschland, und habe dann eigentlich wirklich konstant alle möglichen Fanblogs und Berichterstattung verfolgt und Shows gesehen und von daher, ich hoffe, ich kann mit Informationen heute glänzen.
Ja, oder einfach Meinung oder auch irgendwie gesabbelt. Das ist ja beim ESC ja immer, sind ja so viele, finde ich, Emotionen, Meinungen, die man hat, Sachen, die man nervig findet, Sachen, die man so nervig findet, dass man sie wieder gut findet, ja. Sachen, die man nur ironisch fand und auf einmal doch aufrichtig mag. Das ist was, was ich bei mir beim ESC so beobachte, dass es, glaube ich, eine lange Phase gab, wo ich das doch mit einer großen Ironie verfolgt habe, die jetzt in so eine aufrichtige Freude irgendwie so kippt darüber, dass schon wieder alle zusammenkommen und ihre Lieder irgendwie singen. Das ist, finde ich, auch irgendwie ganz witzig zu beobachten. Erstmal kurz zu dir, wir haben noch nie zusammen eine Folge aufgezeichnet. Du machst eigentlich Musik auch, ne?
Ja, genau. Ich mache auch Musik unter dem Namen Charlie Miomalin. Das ist, wie beschreibe ich das? Synth-Pop-Musik, elektronische Popmusik vor allem. Ging eigentlich so ein bisschen als Singer-Songwriter-Konzept los und hat sich dann ein bisschen zu modernerem Pop gewandelt. Also so, ich weiß nicht, wenn ihr Lord mögt, wenn ihr Rina Sawayama mögt und ein bisschen Charlie XCX und Sophie und sowas, dann könnt ihr vielleicht mit meinen, zumindest mit den neueren Songs von mir, vielleicht was anfangen. Schau mich an.
Ja, nice. Ich habe hier kurz nochmal was eingespielt und genau, ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes. Ich hatte auch schon Ohrwürmer von manchen deiner Songs.
Oha, das freut mich.
Ja, wie gehen wir da jetzt überhaupt rein? Was ist denn überhaupt so deine Beziehung zum Eurovision Song Contest? Weil wir, genau, müssen uns ja auch selber mal so ein bisschen kennenlernen. Denn ich dachte nämlich eigentlich, das ist eigentlich gut, dass wir mal drüber sprechen. Wir sind jetzt so ein bisschen spät vielleicht, aber die Idee kam eben jetzt gerade erst im Discord auf. Deswegen dachte ich, komm, wir nehmen noch schnell die Folge auf. Dann können wir im nächsten Jahr vielleicht knapper an der Veranstaltung dran sein. Hast du das schon als Kind verfolgt oder wie kam das bei dir?
Ich glaube, die erste ESC-Erinnerung, die ich habe, ist Lordi. Weil ich weiß, dass es damals so in meiner Familie große Diskussionen darum gab, oh, jetzt ist ESC. Und wir haben das schon immer mit der Familie geguckt, aber ich habe an das meiste keine Erinnerung. Aber als Lordi kam, dann war das so der große Skandal und oh, und das darf Charlie auf keinen Fall sehen und davor muss ich ins Bett gehen und so. Und ich durfte auch immer nur so die ersten 10 Songs oder so gucken, weil das ja immer so lange geht. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich dann so richtig in Erinnerung habe, dass ich komplett verfolgen durfte, war dann das Lena-Jahr natürlich. Genau, dann war ich eigentlich hooked für ein paar Jahre und habe es eigentlich immer geschaut. Irgendwie so zwischen 2015, 2018 hat es mich irgendwann total verloren. Und dann habe ich angefangen, Popmusik zu studieren. Tatsächlich.
Ah, okay.
Und dann bin ich auch allein durch den Freundeskreis und die Leute, die um mich rum waren, wieder total reingerutscht. Und habe das dann wirklich seitdem immer geliebt und genossen. Und ich glaube, was man auch noch sagen kann zu meiner Beziehung zum ESC ist, gerade durch Corona haben irgendwie so große Massenveranstaltungen für mich total an Wert gewonnen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal den ESC, glaube ich, während dieser Corona-Zeit noch geguckt habe, war ich einfach richtig gerührt, weil ich es nicht gewohnt war, so viele Leute irgendwie auf einem Haufen zu sehen. Und seitdem weiß ich das irgendwie noch mal viel mehr zu schätzen, wie schön das eigentlich ist, dass so viele Leute zusammenkommen und irgendwie Musik machen und Musik feiern und zusammen, keine Ahnung, über manche Songs lachen, sich über viele Songs freuen. Ich weiß nicht, ich finde das auch irgendwie immer so ein bisschen utopisch eigentlich.
Ja, ja, komplett. Ich habe das als Kind auf jeden Fall mitbekommen. Ich bin ja so eine Generation dann älter als du wahrscheinlich. Also ich hatte die Maxi-CD von Stefan Raab, Wade Hade Dude da, als der da aufgetreten ist damals. Und ich war, mein erstes Konzert war Gildo Horn. Und Ui. Das war auch, als Gildo Horn quasi für Deutschland gerade so angetreten war. Und es kann sein, dass das die Tour nach dem ESC wahrscheinlich war. Aber da erinnere ich mich noch, dass in Niedersachsen irgendwo auf so einem Acker, warum? Irgendwie muss ich an die Bierbecher immer denken, die es da gab. Ich glaube, da gab es Gildo Horn Bierbecher und da haben die Erwachsenen dann so Bier draus getrunken und ich wollte das dann später behalten, diesen Becher. Das
heißt, hast du den noch? Das
Bild, was ich noch habe. Nee, habe ich leider nicht mehr. Nussecken waren damals ein großes Thema, weil er da irgendwie drüber gesungen hat. Dann haben wir irgendwie alle Nussecken gebacken. Also ich habe das richtig so aufgesogen in so alte Bundesrepublik, wir schauen alle Fernsehen-Vibes. Auch diese Sache, dass so Ralf Siegel da immer ganz oft so die Lieder hatte und es dann dieses Battle gab, irgendwie Ralf Siegel gegen Stefan Raab, so der junge Wilde quasi gegen so den alten Dinosaurier, das hat sich ja jetzt ja dann wieder gedreht, ne? So How the Tables, nein, nicht Have Turned, aber Ralf Siegel ist ja, glaube ich, mittlerweile sehr krank, war aber, glaube ich, auch da dieses Mal und Stefan Raab spukt ja immer noch jetzt wieder irgendwie als Gespenst da so rum und das habe ich alles mitbekommen, das war ja noch diese Zeit, wo dann irgendwann so Max Mutzke kam und wo diese Ära beim ESC anfängt, die ich so als wir schicken den netten Studenten von nebenan, so bezeichnen in Deutschland. So, also wo man irgendwie so gemerkt hat, okay, große Show können wir, glaube ich, nicht. Also schicken wir irgendwie so authentische Leute irgendwie. Und deswegen, genau, habe ich es dann, glaube ich, länger nicht gesehen. Dann im Studium wieder geschaut. Und dann so dieses Konzept irgendwie dann irgendwann so lieben gelernt. Weil für mich ist das schon so die wichtigste Show, so die im Jahr passiert. Ich interessiere mich nicht für Sport. Ich finde viele so Award-Veranstaltungen meistens nicht so interessant, selbst die Oscars, um die es bei Cuts geht. Und beim ESC fieber ich schon so ein bisschen darauf hin. Plus habe auch meine Freundin beim ESC-Schauen kennengelernt. Das heißt, für uns ist das auch quasi jetzt immer so ein jährliches Ding, so dass wir sagen, okay, 5 ESCs kennen wir uns schon. Also das ist sehr verankert irgendwie in meinem Leben. Und es ist immer mit anderen Leuten witzig zu schauen, auch witzig mit Leuten, die damit gar nichts anfangen können. Und dieses Jahr war das erste Mal, dass ich auch so ein bisschen diese Halbfinals geguckt habe. Also ich war eigentlich immer eher Fan davon, das nicht zu schauen, sondern sich so überrumpeln zu lassen von den Liedern hintereinander. Und Ja, genau. Diesmal war ich auch so ein bisschen tiefer drin vielleicht als sonst.
Ja, ich finde, also ich habe mich lange auch von den Semifinals ferngehalten, weil ich auch irgendwie einfach diesen Überraschungseffekt haben wollte und das alles das erste Mal sehen wollte, wenn es dann wirklich auf der großen Bühne ist und alles irgendwie zusammenkommt. Aber dann habe ich es irgendwann mal geguckt. Ich glaube, das erste Mal, dass ich es geschaut habe, war dann wahrscheinlich das erste Mal nach Corona. Ich glaube, das war 21, wo ich auch diese Halbfinals geguckt habe. Und da waren auch ein, zwei Songs bei, für die ich richtig geroutet habe, die da nicht weitergekommen sind. Und da dachte ich, okay, bevor wir dann noch ein paar Hits entgehen, gebe ich mir das mal lieber immer und bin dann immer weiter irgendwie, ja, habe den Deep Dive immer weiter gemacht über die Jahre in den ESC, ja.
Es gibt ja so viele absurde Spezifika auch wie das, ne, also das ist diese großen fünf Länder, die auch so the Big Five heißen, wie diese, heißen Big Five nicht eigentlich diese, in der Savanne doch diese Elefant und Nashorn und so, das sind doch eigentlich die Big Five, die man bei der Safari sehen will, aber die gibt es ja hier auch in diesen Ländern, die diesen ESC quasi finanzieren und deswegen, immer gesetzt sind fürs Finale. Und das alleine finde ich schon auch so geil am ESC, dass das einerseits so den Charakter eines Sportevents eigentlich hat, weil hier eigentlich treffen zwei Welten aufeinander, die normalerweise eigentlich nicht zusammengehören. Das eine ist, dass es ein großer Wettbewerb ist. Das kennen wir meistens vom Sport eigentlich. Und das andererseits aber so diese Musik- und Kunstszene hiermit so reinkommt eigentlich. Und man einfach perfide Regeln hat, wie, gut, Deutschland gibt da viel Geld, dann sind die einfach immer fürs Finale gesetzt. Ich meine, wie pervers wäre das so bei der Fußball-WM oder so, wenn man sagen würde, naja, so Katar ist jetzt auf jeden Fall schon mal im Finale so ungefähr, die haben ja hier die Stadien gebaut oder sowas. Und da gibt es, finde ich, so ganz viele einfach bizarre Eigenheiten am Eurovision Song Contest, die auch daraus entstehen, dass eben diese Welten irgendwie so Musik und Wettbewerb, die eigentlich nicht so richtig zusammenpassen, hier irgendwie so aufeinander geschmissen werden, finde ich.
Ja, ich habe auch, also ich meine, jetzt auch bezüglich des ESCs dieses Jahr gibt es ja auch wieder viel Diskussionen um Israel und irgendwie wo, wie ist dieser ESC gerickt. Und ich saß dann gestern auch nochmal hier, als ich das Ganze nochmal rewatcht habe und dachte, eigentlich ist es komplett abstrus, weil also wie gerickt dieser ESC dann wirklich ist, aber vor allem für diese Big Five irgendwie und niemand redet drüber. Also es ist so vor aller Leute Nase, aber irgendwie regt sich niemand mehr drüber auf, weil ja, die geben halt am meisten Geld, also who cares, aber es ist irgendwie, ja, es ist total absurd, wie ernst dieser Contest dann teils genommen wird und teilweise wie absurd er dann doch ist.
Ja, total, also dass die dann immer da gesetzt sind. Also es ist so, ne, es treten ganz viele verschiedene Länder beim Eurovision Song Contest an, falls ihr das nicht wisst da draußen. Es sind europäische Länder und so ein paar, ja, in Anführungsstrichen irgendwie befreundete Nationen, also Australien zum Beispiel, Israel, so ein paar andere Länder, ne, die jetzt nicht zum festen Kern der EU eigentlich gehören, treten da auch mit an. Und was schon interessant ist, finde ich, ist, dass die Länder ja unterschiedlich auswählen, wen die schicken. Also da gibt es quasi keine feste Richtlinie, wie das stattfinden muss. Und das ist in Deutschland ja auch immer anders. Also der NDR hatte ja jetzt irgendwie 100.000 Jahre gefühlt da irgendwie diese Entscheidungsgewalt. Und mal hat man es gecastet und mal hat man einfach gesagt, nö, wir schicken jetzt Jendrik. Oder es gab da auch den Skandal, wir schicken Xavier Naidoo. Und dann wollte das aber niemand so ungefähr. Also es gibt da immer so ganz unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten. Und die müssen dann eigentlich antreten in Halbfinals, die auch riesige Shows sind, von denen ich in Deutschland gar nichts wusste lange Zeit, dass es das überhaupt gibt, weil Deutschland halt immer gesetzt ist fürs Finale und die Halbfinals auch nicht jetzt so prominent übertragen wurden, glaube ich. Und genau, so läuft das halt irgendwie so ab. Und deswegen ist das natürlich witzig, dass dann diese Länder, die Leute oft auch nicht so gerne mögen, wobei Deutschland wahrscheinlich so noch mit am wenigsten von den Geldgeberländern, dass die dann irgendwie da so im Finale auftauchen. Und jetzt dieses Jahr ja aber auch bei den Halbfinals Auftritte hatten, was auch so eine witzige Situation ist, weil alle treten auf, um halt da jetzt zu gewinnen. Und das sind so die reichen, wie heißt nicht, wie so die Kolonialmächte oder sowas, die sagen, ja, nee, wir sind jetzt hier schon gesetzt, wir haben ja schon irgendwie unsere Schäfchen im Trocknen. Das ist alles total interessant, finde ich. Und was auch sau interessant ist über die Jahre, finde ich, dass sich ja unser Verhältnis zu Pop auch einfach so ändert, ne? Also es gibt so Zeiten, in denen Popmusik, sagen wir mal, von so einer Musikkritik auch so total verschrien war und gesagt wurde, das ist eigentlich die schlimmste Art von Musik, die man überhaupt machen kann, ne? Gerade so würde ich wahrscheinlich in den 90ern, 2000ern kommt das so richtig ja auch auf, so diese Kritik am Mainstream, an so klaren Melodien, an dieser Show, an so einer Fakeness, das kommt irgendwie auf, dass Sachen authentischer irgendwie sein sollen. Und dann ändert sich das so ein bisschen, habe ich das Gefühl, auch musikjournalistisch, dass auf einmal so der Pop irgendwie wiederentdeckt wird, ne, um so Künstlerinnen wie Beyoncé oder sowas, habe ich das damals stark erlebt in so einem Indie-Kosmos, dass es irgendwie so eine ganz, so eine neue Bewertung gibt, dass so ein zum Beispiel Independent-Magazin wie die Intro in Deutschland, gibt es glaube ich mittlerweile gar nicht mehr, hat sich dann irgendwann auch gesagt, dass sie, also dass es da um Pop geht, da wurde das Wort auch dann wieder so genutzt und so. Und das finde ich ist auch immer ganz interessant beim ESC, weil das ja eine europäische Veranstaltung ist und Europa ja schon auf eine Art vorne mit dabei ist bei Popmusik, wenn wir uns so UK anschauen und Schweden und so. Und gleichzeitig ja aber auch immer so krass hinterherhängt hinter den USA, was viele Sachen angeht und mittlerweile wahrscheinlich auch hinter Korea und anderen Nationen. Und deswegen finde ich, war der ESC auch immer spannend, um so zu schauen, was denken die jetzt, was würde gewinnen, wie produzieren die einen Popsong und wie ändert sich das eigentlich? Und ich hatte das Gefühl, es gab irgendwie so einen Quantensprung, der muss vor ein paar Jahren gewesen sein. Vielleicht war das auch so 21 oder sowas, wo man auf einmal das Gefühl hatte, oh wow, also irgendwie sind die Songs stärker, die Songs sind irgendwie, die Performances sind irgendwie stärker. Es hat nicht mehr so ganz diesen Hinterherhechel-Charakter, den es irgendwie vorher hatte. Und das finde ich ganz spannend. Und meine These, aber ich weiß nicht, ob du bist ja, glaube ich, Gen Z, ob du das unterschreiben würdest, ich habe sogar das Gefühl, dass so eine ESC-Ästhetik, also die es lange gab, dass man so eine Feuershow hat, dass man so in Lack und Leder unterwegs ist, dass man so ein bisschen so ein Ethno-Style und sowas hat, dass sich das jetzt auch wieder so ein bisschen trifft mit einer Gen-Z-Ästhetik. Also dass quasi so dieses so Übertriebene, so diese Show und aber auch so bestimmte Art von Kostüm und sowas, ich jetzt auch wieder so in so einer jüngeren Generation eigentlich auch so sehe. Und das ist auch für mich so total spannend. Also ich habe das Gefühl, so jede Generation nimmt das auch anders wahr, irgendwie diese Veranstaltung. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, so meine Generation war eher so, ah ja, das ist ein bisschen unangenehm, wir schicken den authentischen Studenten. Und das ist bei Gen Z, glaube ich, nicht mehr so. Die sagen, wir gehen hin, wir machen die Party, so jetzt geht's los. Jetzt habe ich viel geredet, aber das ist so mein Gefühl, dass ich dazu gerade so ein bisschen habe.
Ja, ich glaube, ich würde dir da auch zustimmen. Ich weiß gar nicht, das müsste man jetzt wirklich noch mal alles so in Rückschau betrachten, wie sich das auch international verhält, weil ich hatte schon immer das Gefühl, dass es schon auch so ein sehr deutsches Ding war, ne? Ja. Irgendwie den einen Studenten da irgendwie hinzuschicken und zu sagen, ach, ist doch nett. Ist
oder
doch
den Blödelsong. Das sind so die beiden Sachen, die man kann. Authentisch oder ganz blöd.
Ja, aber das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, das ist auch allgemein irgendwie so eine Kategorisierung, die immer über dem ESC schwebt, oder? Ich habe das Gefühl, dass man sehr schnell, dass es immer die Balladen gibt und diese Spaß-Joke-Entries. Und wir haben uns immer für Balladen entschieden, irgendwie in Deutschland, aber nie für so spannende. Also das war, wenn man andere Länder anguckt, gab es ja auch selbst bei den Balladen, ich meine, Nemos The Code könnte man ja auch irgendwie als Ballade bezeichnen, gibt's ja da trotzdem Show. Und bei uns ist das dann irgendwie Malik Harris, der da irgendwie in so einem, ich weiß gar nicht, saß der nicht da irgendwie in so einem Zimmer oder so? Das war irgendwie einfach so ein Proberaum aufgebaut. Und das ist dann einfach so.
To be the Rockstars.
Ja, und dann kam dieser Rap-Verse. Oh nein, erinnere mich nicht.
Ach, ja. Aber hatte, glaube ich, Frieden oder so hinten auf seiner Gitarre draufstehen oder irgendwas. War da noch, ja.
Ja.
Aber genau, es war so sehr verirrt, wie das oft ist, der deutsche Beitrag.
Ja, aber das ist dann alles so. Es muss so lieb sein und nicht zu groß. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man da vielleicht hat man da auch einfach Angst, zu viel Raum einzunehmen. Ich weiß es nicht. Oder einfach, vielleicht gibt es in Deutschland noch viel mehr dieses Verständnis vom Pop, dass es fake ist, wenn es zu groß ist. Oder dass es fake ist, wenn es zu produziert ist. Was ich nicht mehr teile. Und ich habe auch das Gefühl, dass es, ja, also da kommen wir auch ein bisschen zu dem, was du eben gesagt hast, dass es in der aktuellen Generation abnimmt. Und dass genauso die große Inszenierung als authentisch wahrgenommen werden kann. Was ja auch eigentlich so ist irgendwie. Also, und gleichzeitig ist es natürlich immer alles produziert, was da ist. Aber dann kannst du ja auch die große Show machen, auf die du Bock hast. Und das ist dann ja authentischer als das andere.
Es war ganz witzig, es gab doch irgendwie jetzt gerade so 13 Fragen, dieses Format, wo die da immer stehen und irgendwie einen Schritt auf sich zugehen oder zurückgehen müssen. Und das große Thema war, ist der ESC nur noch Show? Ist es zu viel Show? Und dann dachte ich so, das ist echt so eine Frage, die nur in Deutschland den Leuten so in den Kopf kommen würde eigentlich. Dass sie denken, es ist ja wirklich nur noch Show mittlerweile. Und man denkt sich, ja gut, es geht ja um Musik auch so. Ne? Also es geht ja, also es ist ja gar nicht zu trennen irgendwie, dass man einen Song hat und dass es aber auch eine Performance dazu gibt. Und natürlich ursprünglich war das hauptsächlich ein Wettbewerb, in dem sich quasi quasi KomponistInnen messen sollten. Aber das finde ich schon interessant, weil das so stark auffällt bei wirklich allen Songs, die eigentlich jemals von Deutschland zum ESC geschickt wurden, wenn wir uns irgendwie Jendrik und, gut, Jendrik sticht vielleicht raus, der hatte wirklich noch eine Performance, muss man sagen, aber dieser irgendwie Sister und Ghost und Black Smoke und das ist wirklich, also diese Songs sind Standing Still, das ist wirklich ja alles so, selbst Lena, muss man sagen, die ja gewonnen hat, niemand hat dieses, ich vermisse immer dieses Detlef die Soße-Ding, weißt du, dieses so pam, 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 dass man mal so auf die Bühne kommt und mal so, jetzt bin ich hier, ich bin so der krasseste Popstar, den ihr je gesehen habt, so eine Coolness irgendwie so hat, ja, das ist irgendwie was so, das ist bei anderen Ländern dann, finde ich, auch manchmal so zu dolle, oft so bei Spanien oder so, wenn dann die halbe Bühne abbrennt und man hat irgendwie 20 Tänzer und ist irgendwie so super aufgebrezelt, dann denkt man manchmal so ein bisschen, okay, das ist fast auch nicht mehr cool, so ungefähr. Aber bei Deutschland finde ich schon sehr interessant, dass es dieses Understatement gibt und auch nie den Tanz oder sowas oder mal so die große Nummer. Und das fand ich auch sehr interessant bei dem Beitrag in diesem Jahr, weil der war eigentlich perfekt auf viele Arten. Können wir gleich noch mal zu kommen. Aber ich fand auch da interessant, dass die ganze Zeit das Thema war, wird die Stimme halten? Wird die Show irgendwie es noch retten können? So ungefähr. Das finde ich so, die Frage stellt man sich manchmal, glaube ich, so bei anderen Ländern nicht. Da wissen die, wir schicken hier unsere super gut trainierte Band oder unseren Artist und die Person wird das schon rocken. Und in Deutschland hat man immer so das, die Angst, oh Gott, hoffentlich, hoffentlich vergisst sie den Text nicht oder irgendwie sowas.
Ich glaube, das war selbst bei Lena, ich erinnere mich gerade, es kommt gerade so eine Erinnerung hoch, dass es, glaube ich, damals, als Lena ihre Performance hatte, hatte ich auch den Gedanken, hoffentlich vergisst sie den Text. Und ich meine, das kam damals auch von diesem Kommentar. Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Ich fand, wir können ja wirklich jetzt mal langsam zum ESC jetzt 2025.
Genau, daran kommen. Kann man ja auch immer alles und nichts erklären. Ja, genau.
Ich fand es irgendwie cool, dass sie sich dieses Jahr schon mehr getraut haben. Es gab gar nicht so viel Kulisse, ist mir insgesamt dieses Jahr beim ESC aufgefallen. Ich hatte das Gefühl, das war einfach sehr viel Leinwände und es wurde drauf projiziert und beim deutschen Beitrag wurde richtig was aufgebaut mit diesem Gerüst und diesen Boxen und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das ist auch wieder so geil ESC, dass da so Leute hinterstanden, die diese Boxen bewegt haben, sodass es so aussah, als ob da so die Lautstärke, der Sound rauskommt. Okay, ja. Die mussten hinter diesen Dingern stehen. Nee, das fand ich irgendwie cool, aber trotzdem ist es immer noch so sehr zu zurückhaltend irgendwie, ja. Habe ich das Gefühl. Und also allein vom, also irgendwie wird sich's getraut, aber auch irgendwie nicht so ganz. Es ist immer noch mehr Spektakel, aber alles so langsam und träge und wir hatten auch irgendwie im Discord darüber geredet, irgendwie ist das total der Abgeh-Party-Song und du musst da irgendwie Schnitte ballern und alles mögliche und dann ist es so, nee, sie steht da jetzt und die bewegt sich ganz langsam und das ist doch auch schön und dann denkst du so, ja Mann, aber es soll doch ballern irgendwie hier.
Ja, ja.
Ja.
Ich fand das wirklich den perfekten, also ich glaube, so einen guten Beitrag auf so vielen Ebenen hatte Deutschland fast noch nie, weil ich finde, es ist so, wie man manchmal, wie bei Love is Blind, dass die besten Paare sind, die bei denen es so leicht cringed. Und das war genau so ein Song, bei dem ich erstmal gedacht habe, wow, so, sagen wir, modern klang noch nie ein Song, den wir zum ESC geschickt, in Deutschland nicht wieder zum ESC geschickt haben, weil immer hat man das Gefühl, so ein Typ beim NDR, so 50 plus hat überlegt, das wäre doch mal ein schöner Radiosong oder sowas. Und hier hätte man das Gefühl, okay, nee, den haben die schon irgendwie selber geschrieben. Der klingt tatsächlich auch so ein bisschen nach Gen Z, for better or worse. Und aber gleichzeitig hat der viele interessante Sachen. Die erste Sache, finde ich, die interessant daran ist, dass es zwei Leute aus Österreich sind, die diesen Song gemacht haben für Deutschland. Das spiegelt für mich diese generelle Faszination, die Deutsche mit österreichischer Musik haben und so zu sprechen. Denn es gibt auch irgendwie Wanda und Bilderbuch und diese ganzen Bands, die irgendwie in Deutschland so berühmt sind. Und Österreich hat ja dann auch gewonnen dieses Jahr den Song Contest. Das heißt, das finde ich irgendwie einfach so ganz schön. Die zweite Sache ist, dass der schon ballert und echt irgendwie ganz gut ist und auch so ein bisschen idiosynkratisch ist, aber irgendwie nicht genug. Also man hört den so und denkt sich so, ja, das geht irgendwie in eine Richtung, aber irgendwas fehlt so die ganze Zeit. Und dann finde ich super, dass dann so die ganze Zeit die Sache war, hält die Stimme, wird sie tanzen, wird sie es hinbekommen? Also dass man die ganze Zeit auch so Angst hatte, klappt's überhaupt? Und man so auch dachte, ja, der könnte irgendwie Anklang finden, aber irgendwie ist der halt nicht so. Also wenn man den vergleicht mit ganz vielen anderen dieser Elektropop-Songs, die da so waren, da merkt man einfach, so doll nach vorne geht er dann eben auch nicht. Und deswegen fand ich es irgendwie einen schönen Beitrag, weil ich fand, die beiden waren irgendwie ganz sympathisch.
Voll.
Und haben es auch, glaube ich, so mit Humor genommen. Und der Song ist echt auch nicht schlecht und sie hat es auch gut gemacht. Und sie haben auch so ganz gut abgeschnitten und man konnte so ein bisschen mitfiebern, finde ich, so, ob die es noch weiterbringen oder nicht. Das große Manko ist natürlich Stefan Raab, der warum auch immer, okay, Geld ist und Geltungsdrang ist natürlich die Antwort, aus diesem Ruhestand zurückgekommen ist und jetzt irgendwie so durch diese Medienlandschaft geistert. Und ich finde es so funny, dass wir so seit Jahren denken, der NDR muss aufhören, diesen Song Contest zu machen. Irgendwer Neues muss kommen und das machen. So. Und dann kommt einfach so Stefan Raab zurück, nennt das Chefsache ESC. Oh. Und ist da dann wieder mit Barbara Schöneberger und dann moderieren die da so eine Sendung. Und das war einfach mega cringe. Also ich finde, Aber und Tünner haben ganz gut so gute Miene zu dieser ganzen Sache so gemacht, ja, weil das ist natürlich schon Katastrophe gewesen.
Voll, das sehe ich voll genauso. Und die beiden sind auch wirklich super sympathisch und ich wünsche denen alles Gute, wie eigentlich allen, die irgendwie für Deutschland angetreten sind, weil das ist wirklich ein Kackjob irgendwie. Aber ey, nee, diese ganze Chefsache hat mich auch wirklich fertig gemacht, allein das so zu nennen. Grauenvoll.
Ja.
Und dann, ach, nee, ich kann ihn nicht mehr sehen. Allein, wenn man, ich weiß nicht, hast du dieses Interview noch gesehen, was er am Ende noch mit Thorsten Schorn gegeben hat nach dem ESC? Ja, da wurde von Thorsten Schorn natürlich
sofort, dass er die Verantwortung übernimmt oder sowas, hat er gesagt. Ich habe nur so ein Zitat
genau,
gesehen, schon wieder, oh Gott, oh.
Ja, aber er hat dann auch, dann wurde irgendwie Tinner noch Fragen gefragt, die auch ein bisschen bescheuert waren, aber die konnte da schon gut mit umgehen. Dann wollte Stefan Raab noch so, ja, Tina, aber hier, mein Tipp als Profi, beantworte keine privaten Fragen und was weiß ich. Und Tina guckt und so, und so, hä? Und das ist alles einfach irgendwie unangenehm,
ja.
dieser Dude. Aber ja.
Boomer-Cringe.
Ja, ich weiß auch nicht, also ich könnte mich allein eine Stunde, glaube ich, über diesen Vorentscheid dieses Jahr aufregen. Aber ich checke auch nicht ganz, was das Konzept da überhaupt war. Und das ist, glaube ich, mein grundsätzliches Problem. Weil eigentlich war es ja gar nicht anders als die letzten Jahre irgendwie. Wenn man sich jetzt den Vorentscheid von vor einem Jahr anguckt und den von diesem Jahr, war es eigentlich exakt dasselbe Konzept. Leute haben sich beworben, es wurden ein paar Songs ausgewählt, die kamen in eine Show, die wurde moderiert von Barbara Schöneberger und am Ende wurde irgendwie wer ausgewählt. Nur Stefan Raab war halt noch da. Und das sollte dann die große Revolution unseres ESC-Vorentscheids sein. Und das ist halt irgendwie komplett in die Hose gegangen. Aber wenigstens kam ein okayer Beitrag noch mit raus. Ja.
Ja, Donald Trump wieder zurück, Friedrich Merz, CDU wieder da, Stefan Raab macht irgendwie die Songs, die da irgendwie hingeschickt werden, ja, irgendwie ganz, ganz, ganz gruselig alles. Wie fandst du das sonst so dieses Jahr? Ich fand, dass das irgendwie einerseits so, weil es mir mehr Songs im Gedächtnis geblieben sind, das lag aber, glaube ich, auch daran, dass ich diesmal diese Halbfinals geschaut habe. Und das ist ja dann schon ein anderes Schauen, weil du dann quasi ja schon die Songs gehört hast einmal und dann habe ich das Gefühl, dann gräbt sich der Ohrwurm so richtig rein beim zweiten großen Auftritt quasi. Das heißt, ich habe viele Songs noch im Kopf. Ich fand aber irgendwie so, dass nicht so viele so super gut waren. Aber das ist natürlich auch eh immer so eine Sache, wenn man da irgendwie diese 30 Songs hintereinander hört, das ist ja irgendwie auch Wahnsinn. Ich denke immer, wenn man da in der Zeit zurückreisen würde und sich den Song, den man am Ende, wo man am Ende sagt, den fand ich ganz gut, am Anfang vorspielen würde, würde man wahrscheinlich sagen, was ist das denn? Aber es ist ja so, man hört ja so viel hintereinander, dass dann auch manchmal einfach nur was Bestimmtes hängen bleibt. Wie fandst du denn so die Qualität oder überhaupt so diese ganze Show, denn wir müssen sagen, die Schweiz hat es toll gemacht, oder? Also ich fand diese Bühnenshow und diese Lichter wirklich, also man ist ja fast umgekippt vom Fernseher.
Ja, warte mal eine Sekunde. Ich werde hier von Sounds über meinem PC, weil ich irgendwie angerufen werde. Ich muss aber kurz hier die anderen Sounds abschalten. Ah!
Balalalala.
Stumm. So. Wie ich die Show fand. Ich fand die Show gut. Ich fand, also es ist schon immer krass fett produziert irgendwie, was da aufgefahren wird. Ich hatte aber auch so ein paar Sachen, die mir negativ aufgestoßen sind. Und zwar zum einen, ich glaube, ein großer Punkt waren für mich das Publikum beziehungsweise die Fans. Ich glaube, das Publikum wurde insgesamt sehr leise gestellt, aus vielen Gründen. Andererseits wegen den Buhrufen wegen Israel, andererseits, weil es ja den Serving-Song gab von Mirjana Conte mit Serving Kant, was auch anscheinend nicht gehört werden sollte. Aber ich habe das Gefühl, man hat das Publikum auch super wenig gesehen und es hat dann für mich so einen so ein bisschen so Musikvideo-Abend-Charakter angenommen. Also, aber das ist ja mittlerweile auch gar nicht, ja, vielleicht auch irgendwie was Beabsichtigtes. Ich hatte das Gefühl, das ist ja mittlerweile auch so krass produziert, dass man es ja eigentlich auch schon so als Musikvideo veröffentlichen konnte. Aber irgendwie hat mir dieses, weiß ich nicht, die Crowd hat mir so ein bisschen gefehlt.
Alles ist nur noch vom Band, außer was die singen, ne, eigentlich. Und ich glaube, bei Italien war die Mundharmonika oder so live gespielt. Aber genau. Das ist schon krass, dass ja früher alles, glaube ich, live sein musste. Und jetzt ist eigentlich gar nichts mehr, außer der Gesang.
Ja, genau. Ansonsten war das natürlich eine super Show. Die Songs, ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich gehe jedes Jahr in den ESC rein und denke, ach, es ist nicht so gut wie letztes Jahr. Und dann gehe ich am Ende trotzdem mit so 15 Songs raus, die ich dann irgendwie mag oder die ich mir schön gehört habe. Von daher, ich kann das irgendwie nie richtig einschätzen. Ist es ein schwaches, ist es ein starkes Jahr? Es gab auf jeden Fall viele Songs, die ich mochte. Es gab ein, zwei Totalausfälle, wie irgendwie Armenien, was ich ganz schlimm fand. Aber insgesamt war ich eigentlich ganz zufrieden, würde ich sagen.
Survivor Staying Alive, war das der?
Ja, war der. Staying Alive. Also das ist wirklich
schon stark.
Ja, das, war, aber da muss ich auch sagen, da war wenigstens die Show, die war trotzdem auch irgendwie fett. Also ich hätte mir nur gewünscht, das ist ein anderer Song und irgendwie, aber dass da irgendwie nochmal das Laufband ausgepackt wurde, das hat mich schon auch ganz gut unterhalten. Ansonsten bin ich eigentlich ganz gut rausgegangen. Nur die Frage, die große Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, ist, wo war Celine Dion? Das war natürlich
ja. Wir hatten ja gehört, sad. Sie sei gelandet schon, ja, in der Nähe, ihr Privatjet sei gelandet oder sowas. Wir dachten dann, sie käme. Ja, sie war ja bei Olympia, ne? Da am Eiffelturm, genau. Aber diesmal leider nicht aufgetaucht.
Und das war auch für mich so abstrus, weil ja immer in dieser Show die ganze Zeit in diese riesige Arena geschaltet wurde, wo laute tausende Leute saßen. Und dann war in der Mitte dieser riesige Würfel mit so Bildschirm. Und da dann
und sieht du dachtest, man, da kommt sie raus am Ende.
Ja, hundertprozentig. Also da dachte ich, was soll sonst dieser Zweck sein, dieser riesigen Produktion, wenn man da nicht Celine Dion draufstellt? Und dann kam sie nicht. Das war ein bisschen underwhelming. Aber ansonsten, auch in den Semifinals, muss ich sagen, gab es irgendwie schöne Highlights von der Produktion. Da gab es ja auch dieses Made in Switzerland, diese Made in Switzerland Nummer, wo...
Es klang so wie so ein Böhmermann geschriebener Song, fand ich irgendwie. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Frag mich wieder... Wie der entstanden ist, ja.
Ja, aber das hat ja auch so ein bisschen so eine Geschichte beim ESC. Es gibt ja auch diesen Love, Love, Peace, Peace Song, ich weiß nicht, ob du den kennst, der mal in Schweden performt wurde, wo das Ganze so ein bisschen parodiert wurde. Und sowas finde ich eigentlich immer nett, finde ich immer cute. Genau, ja. Was waren denn so deine großen Highlights, sage ich mal, dieses Jahr? Von den Songs her oder vielleicht auch allgemein von den Momenten.
Also was ich immer liebe, ist halt so, wie stellt sich das Land vor, was sagen die so? Und diesmal war das ja so, dass dann diese, Deutschland hatte doch dann alles so als so Miniatur, oder? Weil wir so Miniatureisenbahnen haben, hatten die diesen komischen Tilt-Shift, glaube ich, Effekt dann so, dass alles irgendwie so ganz klein war oder so, keine Ahnung. Also meistens ist es ja so, du hast dann die Artists und die kommen dann in das Land und die machen dann so landestypische Sachen. Und in der Schweiz haben die halt alle so einen Brief bekommen. Und dann halt wirklich so, also in diesem Made in Switzerland ging es ja eigentlich darum, wir haben auch noch mehr Sachen als irgendwie die drei Sachen, die ihr kennt, halt irgendwie, Uhr machen und Käse, aber gefühlt waren die irgendwie so 10-mal beim Käse essen in diesen Videos und das fand ich dann schon natürlich auch irgendwie so ein bisschen stark. Fand ich interessant, dass sie sagen, in diesem Song Our Neutral Weapons Industry irgendwie und das so für so einen Gag benutzt wurde. Ansonsten fand ich ganz stark UK, die mit so einem völlig unexpected so Sugar Babes Song gekommen sind, also mit so einer Girl Group, die so ein bisschen so zwischen Sabrina Carpenter und so leicht Destiny's Child vielleicht irgendwie so war. Das fand ich irgendwie saustark. Der hat ja irgendwie, ich glaube, 0 Punkte von der Public bekommen, dieser Song. Aber das mag ich immer, wenn ich so das Gefühl habe, hier wird jetzt noch mal so ein Genre bedient oder irgendwas, was ich so überhaupt nicht erwarte jetzt gerade. Ne? Es gab doch auch dieses eine Land, wo die alle so hast du so meerjungfrauenmäßig da irgendwie so rumgetanzt sind? Ich weiß nicht mehr, welches Land das war.
Lettland.
Das fand ich auch ziemlich stark, weil sich das fast so dem Pop ganz verwehrt hat. Also auch nicht ganz. Natürlich war das auch ein Song, der Wiedererkennungswert hatte. Aber das finde ich, glaube ich, immer ganz interessant, was entstehen so für Synergien oder welche Songs setzen sich von anderen Songs ab. Ich fand erstaunlich, wie gut ich Frankreich fand mit diesem Maman-Song, wo dieser Sand irgendwie, da habe ich auf Instagram auch so ein Reel gesehen, wie sie irgendwie diese Sandbox dann da irgendwie so anbinden müssen, damit dann dieser Sand da runterfällt, was alles eigentlich so ein bisschen albern ist und auch der Text. Aber da hatte ich so das Gefühl, ah krass, so muss man dann doch eine Ballade schreiben, die einen dann doch irgendwie so kriegt. Und was wir natürlich so ein bisschen gesehen haben bei JJ und auch bei Nemo, das haben die Deutschen auch versucht, glaube ich, mit diesem letzten Teil in Baller, wo noch mal so ein seltsamer, hoher, fast so Geigenton oder sowas ist und das Lied noch mal so ausbricht, wenn die Songs so eine Dramaturgie haben, ne? Also wenn das irgendwie so anfängt mit einer ist irgendwie alleine auf der Bühne, dann kommen irgendwie die Tänzer, dann geht's noch mal irgendwie so los. Das war bei JJ ja fast ein bisschen billig, wie dieser Song am Ende einfach in so einen übelst fetten Strobo-Techno-Part irgendwie noch mal droppt. Aber so muss man's machen eigentlich, hatte ich dann doch das Gefühl. Also das finde ich dann immer auch irgendwie so ganz interessant zu sehen. Also ja, ich glaube, ich finde es immer ganz witzig, zu sehen, womit treten die an? Was denken die, was gewinnt? Und dann ist es natürlich auch so, dass man selber dann immer auf was tippt und dann so merkt, ah nee, das mochten die Leute dann gar nicht. Also es ist auch immer unklar eigentlich, finde ich, welcher dieser Blödel-Songs kommt zum Beispiel so an. Weil ich finde die immer ganz schlimm. Also sowas wie Espresso Macchiato diesmal oder dieser Sauna-Song von Schweden, wo es immer hieß, ja, der wird auch irgendwie auch, kommt auf Platz 1. Und manchmal verfangen die ja dann aber doch irgendwie. Und manchmal kriegt das gar nicht so ungefähr. Und das ist für mich so total unklar, wie da die Leute so abstimmen.
Ja, ich muss sagen, ich bin auch eine der wenigen Personen, habe ich das Gefühl, dieser Welt, die den UK-Beitrag auch richtig gemocht hat. Ich habe den ganzen Hate irgendwie, den ich dann doch sehr viel im Internet gelesen habe, vor allem irgendwie auf ESC-Blogs und so. Ich hatte das Gefühl, da so in der Bubble mag diesen Song niemand und ich habe es nie verstanden. Ich fand den richtig spaßig. Ich fand diese Idee, dass man ja da so viele Tempowechsel drin hat, eigentlich sehr cool und hatte auch nie das Gefühl, dass es sich so, weiß ich nicht, geforst angefühlt hat. Ich hatte immer das Gefühl, diese Tempowechsel
haben auch. Das fand ich ganz stark. Ja. Es wirkte manchmal so absichtlich geschludert und dann wirkte es wieder wie so eine große Musical-Performance. Und das fand ich, ich glaube, im Halbfinale hat die eine den Ton nicht so ganz getroffen, aber das wirkte recht aufwendig, das so zu machen, das manchmal so locker wirken zu lassen, so als würde man es fast gerade nicht hinkriegen. So, das fand ich auch stark.
Ja, für mich hat sich das im Song selbst auch irgendwie sehr organisch angefühlt von den, weiß ich nicht, von dem Text, wie er sich ergeben hat. Das hat sich alles irgendwie für mich gut ergeben. Für andere Leute hat es anscheinend nicht funktioniert, aber ja, wir beide machen jetzt ja den Podcast. Von daher ist das jetzt das ESC-Highlight, Leute. Hört's euch an.
Ja, das war einer der Songs, ja.
Ja, mein großes Highlight, was du jetzt nicht genannt hast, war natürlich Erika Wickmann mit Ich komme.
Ich komme.
Ja. Und das war für mich so ein toller Song, weil er eben nicht sich in diese ernste Ballade-Schiene gereiht hat, aber auch nicht rein in diese Joke-Entry-Reihe, weil das irgendwie ein ernst gemeinter Song war über weibliche Sexualität und den Orgasmus und gleichzeitig aber eben auch super fun war. Also wenn da irgendwie dieses riesige Mikro rauskommt und sie dann da draufsteht und über dieser ganzen Arena schwebt, das war für mich, glaube ich, schon das Highlight dieses ganzen Abends. Das fand ich so, so stark. Und da fand ich auch super beeindruckend, dass die einfach so eine starke Stage-Presence hatte. Du hattest eben erwähnt, dass irgendwie in Deutschland die Leute nie cool wirkten. Und die wirkt einfach super cool. Und die hat nichts auf der Bühne gehabt, außer einen Mikroständer und sie selbst. Und sie hat die Bühne komplett für sich eingenommen. Die wirkte nie leer. Es wirkte immer wie die krasseste Produktion irgendwie. Das fand ich einfach super, super stark. Lettland, was du gesagt hast, mochte ich auch. Vor allem, wie du sagst, weil es sich so dem Pop verwehrt hat. Und ich finde es immer cool, wenn solche Sachen in den ESC kommen und sich dann nicht noch irgendwie versuchen, so krass popmäßig anzubiedern, irgendwie, sondern wirklich einfach das sind, was sie sind, falls das Sinn macht. Also zum Beispiel habe ich das Problem manchmal auch bei, weiß ich nicht, bei so Lord of the Lost oder so, die wir ja auch mal geschickt haben, wo dann irgendwie kommt, ja, wir machen hier irgendwie harte Musik und dann ist dieser Song aber so das durchgedudelste Radiolied eigentlich, was sie da singt, Blood and Glitter. Und dann denke ich so, nee, wenn ihr jetzt irgendwie die harte Band seid, dann geht auch richtig rein und macht das irgendwie.
Ja.
Seid authentisch und macht den Kram. Und das deswegen kommt sowas wie Lettland dann auch irgendwie richtig gut bei mir an. Genau, was war ansonsten? Ich mochte den Schweiz-Song tatsächlich gerne, auch wenn er so ein bisschen sehr verkitscht war, dieses Voyage. Weil der so.
Starker Moment, als sie am Ende ihr zweiter Platz oder sowas war und dann kam raus, dass
Zero
das
Song,
Publikum
ja.
0 Punkte. Und das ist ja auch in der Schweiz. Also das fand ich schon sehr, sehr witzig, einfach so, ja.
Ja, da dachte ich auch so ein bisschen, warum? Es gibt ja schon viele französische Songs immer beim ESC, aber warum heißen die immer so Voyage, voilà, c'est la vie
Den
und all
fand
diese
ich so schlimm.
Sachen?
Ja.
Ja, das war wirklich, ja, der war grauenvoll. Aber nee, der hat irgendwie für mich
Der hatte die Präsenz,
funktioniert.
aber das war viel zu viel. Das war viel zu viel Präsenz. Irgendwie so hatte man so das Gefühl. Also bei manchen wirkt es auch so wie so, als wäre man so ein Animateur in so einem Cluburlaub oder sowas. Ne? Das ist sowieso, finde ich, ein ganz eigenes Genre. Ich kann das noch nicht richtig greifen. Aber so in den 2000ern gibt es so ESC-Songs. Das ist so eine ganz komische Mischung aus so Pop, aber es hat auch so wie so Samba-Einflüsse oder sowas. Das ist so eine ganz eigene Art von ESC-Genre irgendwie so, wo ich immer das Gefühl habe, es klingt so wie im Cluburlaub oder auf dem Kreuzfahrtschiff in der großen Show oder irgendwie sowas. Und das scheint manchmal noch so durch in manchen Beiträgen. Und der war für mich so ein bisschen so einer.
Aber damit meinst du Celavi, ne? Genau.
Genau, ja.
Ja,
Nicht der
genau.
Schweizer, ja.
Ja, nee, den Schweiz-Song irgendwie, ich hatte den vorher gehört und ich fand den eigentlich so lala. Aber mit der Inszenierung hat das richtig gut für mich funktioniert. Weil man die ganze Zeit irgendwie diese persönliche Connection zu ihr da hatte und dass dann am Ende dieser dramatische Bruch kurz kommt, bevor dann das alles zum Publikum aufgeht und überall die Lichter angehen, das fand ich schon irgendwie sehr rührend. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ist es ein Guilty Pleasure? Eigentlich gibt es ja keine Guilty Pleasures, aber Hallucination von Dänemark. Sizzle, erinnerst du dich noch
Was war
daran?
das nochmal? Leg mal den mal hier hin.
Hallucination! Yeah. Keine Ahnung. Das war so ein
Ah
richtiger.
ja. Oh, fand ich ganz schlimm.
Nee, aber das hat mir so richtig so 2010er Pop-Flashbacks gegeben. Ich
Ja.
hatte das Gefühl, gleich kommt David Guetta noch mal raus und spielt so Titanium an oder so.
Ja, Loreen dreht sich im Grabe um, ja.
Ja, aber irgendwie fand ich's, ich weiß nicht, von Dänemark, ich bin eigentlich nie so richtig der Fan von dänischen Entries beim ESC gewesen die letzten Jahre und irgendwie fand ich sympathisch. Ich weiß nicht, da
Ja, die
waren
sind
auch
vielleicht
so.
auch so ein bisschen verklemmt wie wir, habe ich mir das Gefühl.
Ja, da waren auch Tänzer und ich habe die ganze Zeit versucht, darauf zu achten, was diese Tänzer da machen. Und die haben sich irgendwie so hin und her gebogen, aber es sieht super chaotisch aus. Also eigentlich war es keine gute Performance, aber ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht ist es auch, weil ich einfach so ein bisschen 2010er Nostalgie empfänglich bin, weil ich da halt so in meiner Jugend war. Aber der hat bei mir noch irgendwie verfangen. Ja. Und diese Joke-Entries, da gab's, hattest du ja auch schon erwähnt, Schweden mit dem Saunasong, der als Favorit galt, der dann am Ende aber auch noch überholt wurde von Estland mit Tommy Cash, mit Espresso Macchiato. Und das fand ich auch irgendwie alles sehr wild zu verfolgen dieses Jahr, weil in Schweden ja eigentlich, oh Gott, wie heißt er nochmal? Måns Zelmerlöw war da angetreten, um auch nochmal sein ESC-Comeback zu hatten. Der hatte ja diesen Heroes-Song damals. We are the Heroes of our time.
Oh Gott, die grauenhaft, ja.
Wow, wow, wow. Ja, der
Das ist
hatte.
auch so ein richtiges ESC-Gesicht, der in jedem ESC dann nochmal, also wo man auch das Gefühl hat, das verlässt ihn auch nicht, der muss dann immer nochmal irgendwie. Und da gibt es auch noch diesen anderen mit der Trompete, der auch immer nochmal durchs Bild laufen darf.
Warte,
Das ist
meinst du
so
diesen
fahr, ja.
Epic Sax Guy oder so mit dem Saxophon? Meinst du den?
Ja, es gibt so ein.
Mit der Trompete weiß
Nee,
ich
aber
gerade
es
nicht.
ist so ein. Ja, irgendwie so ein. Ich muss noch mal gucken, wie der
Okay.
hieß. Aber ja, es gibt manche gibt es so alte ESC-Gewinner und Gewinnerinnen, die dann immer wieder so gefühlt so, wenn noch mal so. Und hier sind sie noch mal alle. Und da kommen noch mal so aus den letzten 15 Jahren noch mal so die Leute an. Das sind so Gesichter für mich, ja.
Ja, aber da
Okay, der
fand ich.
sollte antreten, aber durfte nicht, oder was?
Nee, es gibt ja das Melodifestivalen-Festival, dieser schwedische Vorentscheid. Und da war eigentlich die ganze Zeit klar davon ausgegangen, okay, der holt das Ding und tritt wie Loreen nochmal ein und wurde dann eben von diesem Joke-Song von Bara Bara Bastu von Kai überholt. Und das war irgendwie so ein, weiß ich nicht, das war so ein ganz krasse, Welle, die so, ich glaube, durch das Eurovision-Fandom, sage ich mal, gegangen ist. Weil viele, glaube ich, ein bisschen genervt waren von diesen klassischen, dramatischen Popsongs, die von Schweden aus immer ausgingen. Und dann dachten viele so, okay, das ist es jetzt, endlich schicken die auch mal was Lustiges. Und haben das dann sehr gefeiert. Und weil Schweden eben so berühmt-berüchtigt ist dafür, dass die eben beim ESC immer so absahen, hatten die automatisch irgendwie diesen Siegerstatus. Und manchmal sind diese, ja, diese Wettquoten, die dann auch parallel laufen, schon irgendwie so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiungen. Ja. Also das ist irgendwie dadurch, dass es jetzt der Number One Song in den Wettquoten ist, wird das gut platziert bei der Show später von den Produzenten, wird das am meisten mit beworben, landet das in der Spotify-Playlist auf dem ersten Platz, wenn man die ESC-Playlist anhört. Und dadurch ist das natürlich der Song, der schon am meisten outgepusht wird und irgendwie am meisten Hype irgendwie generieren kann, was sich dann auch oft irgendwie dann später Spannend. Im Leaderboard zeigt. Und ich dachte die ganze Zeit, nee, das kann's doch nicht werden. Und ich hatte dann Recht Same. Behalten. Aber das war so das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, beim Verfolgen des ESCs, dass wirklich diese selbsterfüllende Prophezeiung ein bisschen in sich zusammengebrochen ist. Was irgendwie rein aus, wenn man das Ganze drumherum so beobachtet, einfach irgendwie super spannend und überraschend war. Ja.
Genau. Ja, das ist total witzig. Wie viele Dimensionen ist da? Dann heißt es mal, ja, die Buchmacher sagen eigentlich das. Das sind doch so Begriffe, die ich nur so mit dem ESC so verbinde. Das stimmt. Und da
bin und
ich
dann mit auch mal Tino Hahn. Drin,
weil ich gar nicht weiß. Ja, genau, natürlich. Der sagt dann nochmal, Polymarket sagt übrigens, dass Österreich doch eine Chance hat beim ESC. Ja, das ist tatsächlich witzig. Sowas kennt man schon. Dann haben wir ja auch dieses, dass es lange so war, dass man verhindern wollte, dass sich bestimmte Länder, die sich irgendwie wohlgesonnen sind, halt gegenseitig die Punkte geben. Deswegen gibt es jetzt auch immer diese Jurys, wo ja, wenn man dann nach der deutschen Jury geht, ja immer die schlimmsten Leute, also irgendwie so Max Giesinger und weiß ich nicht, wer
Möchtest
da alles
du wissen,
so,
wer dieses Jahr in der Jury war?
Ja, bitte, ich bitte darum.
Es war Ecofresh.
Ja, na klar.
Es war der Sohn von Rolf Zukowski, Alexander Zukowski.
Wäre geil, wenn auch der Sohn von Wolfgang Petring, gibt's doch auch, Achim Petring,
der
auch noch mit
dabei. Der kommt nächstes Jahr.
Der Sohn von Echo Fresh, Stefan Fresh.
Nicht Stefan Fresh. Ja. Nee, dann noch irgendwie eine Musical-Darstellerin, Caroline Frortenbacher, mit der war ich jetzt nicht vertraut. Dann noch so der Chef von der Musikredaktion von Enjoy vom NDR und Liza. Und Liza war sozusagen die The Runner-Up im deutschen Vorentscheid. Genau, das war so eine Sängerin, die viel irgendwie Cover auf TikTok gemacht hat. Fand ich auch irgendwie ein bisschen wild, dass die jetzt direkt in der Jury gelandet ist. Aber ja, das, das habe ich mir eben noch mal reingezogen.
With Lovers on Mars, das war ihr Song, okay.
Ja, genau. Muss, also kann man sich anhören, aber also meine Empfehlung kriegt's nicht. Da war Baller schon besser, ja.
Ich meinte übrigens einen ehemaligen Gewinner von Norwegen, der mit der Geige aufgetreten ist.
Das Ach so, Trompete, du meinst Alexander Rybak.
Ja, den sehe ich irgendwie auch mal bei mir.
I'm in love with a fairy tale.
Ja. Ja, oh Gott.
Even though it hurts. Ja. Apropos alte TeilnehmerInnen, es gab ja noch so ja, Auftritte von Leuten, die schon mal für die Schweiz angetreten sind, von so Luca Henny. Und es gab diese Paola, die in den 80ern wohl, glaube ich, für die Schweiz angetreten ist, mit dem Song Cinema, Cinema. Den dürfen wir natürlich nicht unerwähnt lassen im Katz Film Podcast. Von daher an dieser Stelle nochmal Shoutout dafür. Genau, und dann gab es ja auch noch den Auftritt von Nemo. Und den möchte ich gerne nochmal highlighten, weil ich den wirklich richtig berührend fand.
Und ich fand ihn richtig stark auch, ja. Der hatte fast so was Kreatürliches. Er hat sich ja so gewunden und auch in diesem Outfit und sowas, dass es fast so, also es hat es irgendwie so transzendiert, so einen typischen Popsong irgendwie so zu machen. Und das fand ich stark. They haben auch so ein bisschen den Fleck dafür jetzt abgekriegt, aber ich fand das stark.
Ja, und also aus einer rein persönlichen Hinsicht, ich bin ja auch non-binär, war dieser Auftritt letztes Jahr und der Sieg von Nemo für mich einfach so ein sehr persönlich, sehr berührendes Ereignis. Und ich glaube, dass es viel, ich weiß nicht, ich glaube, es war für viele Transmenschen und auch non-binäre Menschen einfach eine sehr große positive Sache. Und ja, dementsprechend hat mich dieser Auftritt jetzt nochmal richtig gefreut, aber gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen traurig gemacht, weil ich schon irgendwie im Internet mitbekommen habe, dass da dadurch, dass dieser Song vielleicht nicht mehr so ein ESC-Pop-Song war, sondern sich auch ein bisschen mehr in der Performance gewagt wurde, also was heißt mehr gewagt, aber anderes gewagt wurde, dass es dann oft gleichzeitig sofort wieder irgendwie sehr, sehr schlimme Kommentare gab, ja. Aber falls ihr den ESC nicht geguckt haben solltet, warum hört ihr dann den Podcast? Aber falls nicht, dann schaut auf jeden Fall nochmal diesen Auftritt, der ist auf jeden Fall richtig toll.
Mhm. Ja, das ist ja auch noch ganz interessant, diese ganze Queerness des ESCs, die aber irgendwie immer nie so ganz so ausgesprochen werden darf, gefühlt. Also es sind ja auch Pride-Flaggen und so verboten gewesen jetzt auch in diesem Jahr. Gut, das ist ja auch immer so, dass quasi politische Statements verboten sind und so. Aber das finde ich irgendwie auch nochmal so ganz interessant, weil die dann natürlich auch in manchen Songs dann quasi nochmal so manchmal explizit gemacht wird, ne? Also wie Rise Like a Phoenix zum Beispiel oder Toy von Netta vielleicht auch so ein bisschen, wobei es vielleicht ist es ein feministischer Song auch eher gewesen so und bei Nemo jetzt auch und das ist auch irgendwie ganz interessant, weil so die Rolle, die der ESC spielt, so in der Queer-Community auch so riesig ist und ja. Gleichzeitig, nee, ich will nicht sagen, die Veranstaltung hat ein widersprüchliches Verhältnis dazu, aber doch, so ein bisschen vielleicht schon, also so ja. Irgendwie hat man immer so das Gefühl, es ist ganz klar, aber es kommt immer so manchmal stärker durch als sonst irgendwie, das ist irgendwie ganz interessant, finde ich.
Ja, ich finde es auch, also diese ganze Flaggenregelung ist halt auch irgendwie so absurd, weil also irgendwie, ich glaube, ein paar Tage nachdem der ESC war, wurden auch irgendwie Fotos von irgendwelchen Teilnehmenden beim ESC mit Pride-Flaggen noch auf irgendwie Social Media, auf dem offiziellen ESC-Kanal gepostet, wo man denkt so, also was war jetzt der Zweck und warum habt ihr das verboten? Das ist, ja, es ist alles irgendwie sehr widersprüchlich und bescheuert, ja.
Aber Frage ist, glaube ich, wahrscheinlich so ein bisschen, wenn das auch so manchmal so politisiert wird, ne? Wahrscheinlich wollen die nicht so, dass du quasi eine klare so Botschaft in deinem Songs, also wo es um die Botschaft quasi geht, ne? Ich tippe mal, die wollen vermeiden, dass es so eine politische Botschaft ist, die du im Song rüberbringst, sondern eher, dass der Song so für sich steht. Aber der Witz ist ja, das geht ja, also du kannst ja den Song nicht trennen von dir, der du den Song performst, so ungefähr, ne? Und das ist, finde ich, auch immer manchmal noch ganz interessant, dass man manchmal das ja trotzdem hat, dass in einem Jahr zum Beispiel Ukraine zum Beispiel, natürlich auch war der Song stark, aber da wurden sie gerade da angegriffen von Russland in diesem Jahr, ging der Krieg los, so, dann wurden die zum Beispiel sind sehr gut abgeschnitten und so. Und das finde ich immer ganz interessant, auch diese ganze politische Ebene des ESCs, wo man auch sagen könnte, ist das wirklich, also ne, ein vorgetragenes Politikum irgendwie, dass man sagt, wir sind für geschlechtliche Selbstbestimmung und für Transness und sowas, oder ist es das gerade nicht und so. Das finde ich ganz interessant, dass da immer so Sachen auch unter der Oberfläche quasi sind, die dann irgendwie nicht gesagt werden sollen, obwohl ja eigentlich klar ist, also dass die Veranstaltung gerade dafür sein sollte. Und gerade im Rechtsruck, jetzt muss man auch nochmal sagen, ist es wirklich die Frage, warum man dann nicht so irgendwie sagt, nee, das ist jetzt erlaubt, ne? Also, ja.
Ja, ich finde allgemein, also der ESC hat allgemein irgendwie total komische Regelungen dann irgendwie gehabt. Es gab dann auch Äußerungen von Erika Wickmann mit dem Ich komme-Song, dass es eben da Vorgaben gab, dass eben die EBU, also diese European Broadcasting Union, die den ESC ja veranstaltet, dass man da auf sie zugekommen ist und gesagt hat, hier, du musst deinen Hintern mehr bedecken bei der Performance und das Ganze mehr entschärfen. Dann wurde ja, wie gesagt, bei Mirjana Conte dann irgendwie das Kant wegzensiert. Aber das ist alles so. Und dann, ne, kommen natürlich noch diese politisch aufgeladenen Songs, weil sie irgendwie auf Konflikte anspielen, hinzu. Es gab auch dieses Jahr tatsächlich einen Song, darauf bin ich erst in der Recherche gestoßen jetzt nochmal. Der griechische Beitrag von Claudia, ich glaube, so heißt sie, Asteromata, hat nämlich tatsächlich auch für Wirbel gesorgt. Nämlich der Song geht wohl vage um den Genozid an den Pontus-Griechen. Den die Türkei nach dem Ersten Weltkrieg begangen hat, weswegen die Türkei, die dann ja auch bei der EBU ist, auch wenn die Türkei aktuell nicht teilnimmt, auch irgendwie dafür geworben hat, diesen Song zu disqualifizieren. Das ist dann aber auch durchgekommen. Dann wird, also ich weiß nicht, ich finde es super, da gibt es irgendwie keine klare Linie. Das eine kommt durch, auch wenn es super politisch ist, das andere ist dann zu vulgär, das andere nicht. Das ist alles, ja, gibt es irgendwie keine klare Linie, kein klares Konzept und das ist alles irgendwie ein bisschen traurig und wirr, das mit anzugucken. Manchmal.
Ja, und immer jedes Jahr wieder spannend. Also, dass es einfach diese gigantische Maschine Eurovision Song Contest gibt, die einfach immer so weiterrollt. Also, ich habe nur mal in diesen Hazel Brugger Podcast jetzt reingehört, den die mit ihrem Mann ja macht, weil die hat das ja mitmoderiert und das fand ich irgendwie interessant, dass sie das irgendwie gemacht hat und da auch nochmal so erzählt, wie das eigentlich so abläuft, ne? Also dass diese drei Shows quasi je auch nochmal dreimal geprobt werden, also dass man da irgendwie in diesen paar Tagen 12 dieser Sendungen moderiert hintereinander und das alles komplett halt durchgetaktet ist, also wie lange kann welcher Break sein, wie lange ist welche Umbaupause, wie lange können die Bands proben, die können irgendwie 20 Minuten ihren Song proben und fertig, dann wird abgebaut, wenn man nicht pünktlich ist, dann hat man Pech gehabt, so ungefähr. Und das ist diese seltsame, dieses seltsame Monstrum gibt des ESCs, das einfach so existiert und in das einfach unglaublich viel Geld reinfließt, was eine der größten, quasi so überhaupt meistgeschauten Shows der Welt einfach so ist. Und gleichzeitig hat das so einen komischen Charakter, wo immer alle sind, ach ja, stimmt, ESC gibt's ja auch noch. Ja, okay, naja, wir gucken mal rein, so ungefähr. Also es hat irgendwie so einen ganz anderen, ich weiß nicht, man hat irgendwie das Gefühl so, es gibt viele Fans, es gibt viele, die aber auch mit den Augen rollen. Es ist irgendwie, es hat einen anderen Eventcharakter als jetzt der Super Bowl oder die Fußball-Weltmeisterschaft, bei dem man irgendwie so weiß, okay, das sind Riesen-Events, das ist ganz klar, dass es die gibt. Aber beim ESC denkt man immer so, also, finde ich, wundert man sich selbst eigentlich jedes Jahr, dass das noch existiert und dass das irgendwie durchgezogen wird. Und ich finde, auch wenn ich das nicht zu hoch hängen möchte, das schon irgendwie stark, dass da so viele Länder antreten, dass man von vielen Ländern wahrscheinlich als Kind das erste Mal hört, wenn man die da gesehen hat, so aus diesen Ländern, oder dann spätestens, wenn im Voting zu denen geschaltet wird und die Punkte vergeben, dass das so ein Zusammenhalt ist, dass es halt wirklich so ist, dass die wirklich halt nur ihre Songs singen, dass es auch nicht so wichtig ist, wer gewinnt, dass das auch oft einigermaßen Newcomer sind oder so Bands, die auf jeden Fall auf diesem Level niemals irgendwo auftreten würden wahrscheinlich. Das kommt ja auch noch so dazu, dass es ja wirklich auch irgendwie aufregend ist, die zu sehen, wie sie auf dieser gigantischen Showbühne irgendwie spielen, während sie vorher nur so ein paar, also nicht alle, es gibt auch, werden auch bekanntere Bands mal geschickt, aber oft sind es Leute, die hatten ein paar tausend Spotify-Plays so und treten da jetzt an und so. Und deswegen muss ich sagen, ja, das taugt einfach schon jedes Jahr wieder, sich das anzuschauen, sich auch immer so zu fragen, wie ist gerade so der musikalische Zeitgeist, finde ich. Also lange Zeit konnte man immer gut gucken, von welchem Song ist es geklaut. Also hat man immer so gemerkt, ah, das ist ein Bruno Mars-Song eigentlich oder ah, das ist jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht, Taylor Swift oder so. Das hatte ich jetzt dieses Mal gar nicht so stark, aber ja, oder hattest du da was, wo du so dieses Jahr dachtest, dahin bewegt sich die Musik? Ich fand sehr interessant, dass JJ nach Nemo gewonnen hat,
ja,
weil es beides solche starken Gesang-Performances waren. Es wurde sehr hoch gesungen. Es hatte fast so was Operettenhaftes in Teilen. Ich fand auch, die Performance war auch so ein bisschen ähnlich. Da habe ich mich auch gefragt, ob das jetzt so der neue, ob man einen Trend schon festmachen kann, dass man doch diese krassen Stimmen und diese Songs, die sich wirklich noch mal überschlagen und dass man so eine krasse Authentizität hat und gleichzeitig aber auch so eine krasse Performance. Ja, dass das nicht sich, wie wir schon gesagt haben, nicht widersprechen muss, sondern dass man das jetzt so versucht zu vereinen und so. Das vielleicht so ein bisschen, das fände ich ganz interessant. Deswegen hatte ich auch so gedacht, vielleicht wäre es auch interessant gewesen, wenn JJ nicht gewonnen hätte. Aber ja, das, ich weiß nicht, ob du da noch so einen Trend irgendwie ausgemacht hast oder wo du dachtest, ah ja, da sehe ich jetzt Charlie XCX oder sowas drin. Denn so krasse Sachen gibt es eigentlich nicht so, habe ich das Gefühl. Also Sachen, die wirklich so krasser Artpop sind, da war vielleicht schon so JJ vielleicht mit am stärksten sowas.
Ja, ich meine, über ABBA und Tuna würde ja gesagt, das ist so ein bisschen deutsche Charlie XCX, was ich persönlich jetzt nicht so sehe, ich glaube, um
Deutscher
das
Van Dutch, ja.
Ja, ich glaube dafür, ich meine, es gibt ja auch, darüber habe ich heute auch nochmal nachgedacht, es gibt ja auch diese Regel, dass kein Autotune oder sowas verwendet werden darf beim ESC. Mhm. Und irgendwie habe ich auch heute wieder gedacht, eigentlich ist das schade. Ich würde gerne wissen, was für ESC-Beiträge da eingereicht werden würden. Vielleicht wären es auch einfach dieselben, nur ohne schiefe Töne. Aber das würde mich sehr interessieren, was da möglich wäre, wenn einfach da mehr erlaubt werden würde. Irgendwie finde ich diese Regel auch so ein bisschen absurd, weil sie auch so Genres an Songs ja auch irgendwie sehr ausschließt. Aber zurück zu den Trends. Nee, kann ich irgendwie nicht fest machen. Ich hatte das Gefühl, dass es so ein typischer ESC-Mix war aus Sachen, die klar inspiriert waren mit JJ irgendwie von Nemo und von Sachen, die irgendwie letztes Jahr gut funktioniert haben. Dann teilweise eben Sachen, die irgendwie sehr an die eigenen Länder und deren Kulturen angelehnt waren, wie Lettland. Frankreich schickt halt gefühlt immer so eine Ballade hin. Gut, Schweden hatte jetzt einen Comedy-Song, aber die Comedy-Songs sind ja jetzt auch nichts Neues. Ich gehe hier mal gerade so durch die ganzen Songs. Armenien war jetzt auch nichts Neues. Ich glaube, da würde ich jetzt keinen Trend oder irgendwie sowas Neues feststellen können.
Ja. Was interessant ist, ist, dass man nach einiger Zeit wieder stärker in die Landessprachen reingeht. Deutschland jetzt auch das erste Mal mit einem deutschen Song seit irgendwie, ich glaube, Roger sitzt auch mit Frauen regieren die Welt.
Den oh Gott,
auch,
ja.
Glaube ich, alle verdrängt diesen Song. Und ich finde, man kann auch so Phasen der so europäischen Englischkenntnisse ausmachen, weil wir haben so eine Phase gehabt, wo es wirklich so war, wir können kein Englisch und es ist uns egal. Also sowas wie mit Let's be happy and let's be friends, ja, mit solchen Songs sind wir da angetreten. Dann haben wir die Phase, die, glaube ich, wirklich die Millennial-Phase ist mit Lena so, doch, wir können schon irgendwie so ein bisschen Englisch, also wo man so versucht, so ein bisschen wie Kate Nash und so mit so Songs, die so ein bisschen irgendwie so einen doppelten Boden vielleicht irgendwie so haben, so anzutreten. Und jetzt habe ich das Gefühl, nee, man muss sich nicht mal anstrengen. Also die Leute können wirklich halt gut Englisch, können wirklich irgendwie Texte schreiben und sowas, nicht alle. Und es ist aber auch nicht mehr so wichtig. Also es war nochmal eine Zeit lang, dass man das Gefühl hat, jetzt singen alle auf Englisch. Dadurch ist das so ein Einheitsbrei aus irgendwie Freedom und Love und halt solche ganzen Plattitüden-Songs quasi, die es irgendwie so gibt. Und da hat man so das Gefühl, das ist irgendwie nicht mehr so wichtig. Sowieso hat man natürlich auch das Gefühl, die Artists stehen vielleicht so ein bisschen jetzt auch für sich selbst. Also die haben in den Ländern vielleicht schon eine große Instagram-Followerschaft. Oder ist es jetzt für die auch wie Reality-TV einfach, dass sie jetzt wissen, dass sie damit jetzt ihr Social-Media-Game krass pushen können auf jeden Fall. Das heißt, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, die sind auch alle so ein bisschen in ihrer eigenen Welt auch schon so ein bisschen. Es ist jetzt quasi für die gar nicht so wichtig, da jetzt unbedingt zu gewinnen oder so, sonst ist die Karriere ganz aus oder sowas, sondern es ist eigentlich ein irgendwie ganz cooler Schritt. Und was man jetzt auch so ein bisschen immer merkt, glaube ich, ist, dass die wirklich auch Spaß haben, da so zusammen, ne, diese Halbfinals durchzugehen und irgendwie, das muss ja auch irgendwie ganz witzig sein. Da fehlt eigentlich noch so die große Doku, finde ich eigentlich, so von hinter den Kulissen, wie das da eigentlich alles so abgeht. Aber auf jeden Fall wird mehr auf Landessprache gesungen. Das habe ich, glaube ich, meine ganze Eloge jetzt habe ich mit diesem Punkt gestartet. Was müssen wir noch sagen zum Eurovision Song Contest?
Also ich muss
Hast du ein Trinkspiel? Wie guckst du das eigentlich?
Ja, eigentlich gucke ich das immer mit Freunden bei einer großen Watch-Party. Aber dieses Jahr war ich leider krank und mein Freund krank. Und dann saßen wir so fiebrig vor dem Fernseher und haben das geguckt zu zweit. Trinkspiele nicht, aber wir haben eigentlich immer so, wir schließen immer, wir haben alle unseren Bogen, den wir ausfüllen und am Ende gewinnt jemand irgendwas, ne? Also wir schließen schon so ein bisschen Wetten ab, wer gewinnt und wer welche Platzierungen hat und gucken, wer da am besten ist, das machen wir schon immer. Gut, man könnte natürlich auch, beim ESC kann man wirklich super Trinkspiele machen, ne? Allein beim Trickkleid oder so, aber das ist bei mir eigentlich. Genau, so läuft das bei mir. Und was man noch zum EST sagen kann, ich gucke mal gerade hier so durch. Ich war noch sehr irritiert, als irgendwie, aber das ist auch wieder, das finde ich auch so toll am EST wieder, dass da so eine komische Mauspuppe aufgetaucht ist und für Italien die Jurypunkte vergeben hat.
Und ja, wir vermissen natürlich alle sehr Barbara Schöneberger, die, also wo quasi, weißt du, in jedem Land wird hingeschaltet und jemand sitzt halt vor so einem Greenscreen, wo so ein Wahrzeichen aus dem Land ist und dann so, ja, jetzt gibt's die Punkte und sowas. Und so Schnitt Deutschland, hello from the Reeperbahn, we love. Und diese ganzen Deutschen, ich glaube, das war mittlerweile nicht mehr so erfolgreich, dieses Format, deswegen machen sie es jetzt nicht mehr. Aber ja, das war immer auch der schöne Cringe-Moment, finde ich, wenn man wusste, jetzt kommen die Deutschen johlend von der Reeperbahn und geben die Punkte.
Das muss zurückkommen. Also ich will auch, wenn die deutschen Berichterstattung und alles drumherum sowieso cringe und grauenvoll ist, dann müssen wir auch voll reingehen und dann muss die Reeperbahn zurückkehren. Also das sehe ich genauso. Aber zu allem nochmal zurück zu dieser Maus, weil ich habe dann nämlich nochmal nachgeguckt, was es mit dieser Maus auf sich hat und das ist wirklich irgendwie so ein italienisches ich glaube, Fernseh-Icon irgendwie genau wie bei uns, die Maus oder so, Bernd das Brot oder so. Und es gibt sogar ein Duett mit Lucio Corsi, dem italienischen Teilnehmer für den ESC, und der Maus im Internet, wo sie Volare zusammen singen. Das kann ich auf jeden Fall nochmal empfehlen. Das findet man im Internet. Und das sind irgendwie so süße Sachen, über die man sonst nie was erfahren hätte, wenn der ESC nicht wäre. Von daher, das fand ich noch ganz schön. Ansonsten schaue ich hier nochmal gerade durch meine Notizen. Das
Ansonsten
Maskottchen.
auch unangenehm, wenn man in diesem ESC-Instagram-Grind ist, merke ich jetzt. Dann kriege ich immer noch angezeigt, irgendwie, er singt Espresso Macchiato jetzt auf Deutsch und jetzt so. Dann denke ich so, okay, nee, ich finde dann auch, wenn der ESC vorbei ist, dann muss das auch alles sofort stoppen. Also dann möchte ich bitte nicht einmal nochmal Baller sehen und dann möchte ich nicht nochmal irgendwie eine andere Version oder sowas. Oder wie wurde die Bühne umgebaut? Dann soll es bitte auch vorbei sein.
Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding. Ich fühle mich jetzt auch sehr ausgebrannt vom ESC gerade, nachdem ich mir jetzt auch noch mal die Show noch mal gegeben habe, irgendwie für diese Aufnahme.
Wow,
Aber
okay. Das ist richtig Commitment.
ja, mit Thorsten Schorn-Kommentar. Aber ich glaube, für viele beginnt das dann da jetzt erst, weil die große Masse schaut es ja wirklich erst beim Finale. Und ja, wenn man dann schon vorher anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, ist man dann irgendwie nach dem ESC so, nee, jetzt muss man 2 Wochen Ruhe sein, lasst mich mal kurz in Ruhe, Erika Wigmann und Tommy Cash. Ja, ich habe hier noch aufgeschrieben, das Maskottchen Lumo, hast du das gesehen? Das hat mich zwischendurch noch ein bisschen verstört, wie das da rumlief. Das hat wirklich ein furchtbares Design gehabt. Aber das ist ja jetzt auch nicht so wichtig.
Ja, Gott.
Aber ja,
Gibt es immer, Moment, gibt es immer ein ESC-Maskottchen?
nein,
War ich da zum ersten Mal? Ach,
nein.
schade, weil das ist auf jeden Fall eine neue Tradition, glaube ich, die gepflegt werden soll.
Ja, ich glaube, das ist jetzt tatsächlich eine neue Sache gewesen, die sie
Es ist
jetzt
ein Herz mit
gemacht haben.
Haaren,
Ja,
tatsächlich. Ein
und
Herz
ich
mit
habe.
großen Augen und Haaren.
Ja, und. Also, ich habe jetzt auch noch mal gelesen, das hat irgendwie so eine 20-jährige Studentin, Grafikdesign-Studentin irgendwie gestaltet und da wünsche ich
Sieht
auch
man gar
alles
nicht.
Gute. Ja, da wünsche ich auch alles Gute, aber oh, das, also, das
Die Haare connecten nicht mehr zu dem Kopf. Die sind einfach so draufgesetzt, so mit Blender einfach so da drüber, glaube ich. Ja,
Ja, es gibt auch so eine offizielle Ankündigung davon und mit so einem großen Poster und da sieht das auch so richtig AI-generated aus. Aber richtig AI-generated aus der Hölle. Also das, ja, das hat mich noch ein bisschen verfolgt. Nö, ansonsten habe ich das Gefühl, habe ich hier auch nicht mehr viel zu aufgeschrieben. Ja.
Ja, es fehlt. Ich war mal in einem anderen Podcast beim E- und U-Gespräch zu Gast, so heißt der. Und da haben wir auch so ein bisschen überlegt, was braucht es noch? Und es müsste eigentlich so eine Tour geben, so die große ESC-Tour, wo die alle noch
Oh,
mal irgendwie
toll.
dann so durch Europa touren, dann nach diesem Contest. Wahrscheinlich ist das irgendwie zu schwer zu planen, wen nimmt man da mit und wen nicht und keine Ahnung was und haben die da noch Bock drauf. Aber das wäre auf jeden Fall ganz interessant. Und genau, Trinkspiel war dann eine Zeit lang bei uns eine große Sache, wo dann auch immer die Regeln immer komplexer wurden, weil jedes Jahr sind dann noch mal Regeln dazugekommen, wenn irgendwas passiert ist. Also zum Beispiel ein Mensch viele Arme, wenn so quasi, wenn die so hintereinander stehen und weißt du, diese Arme machen so. Und das Witzige ist, dass jetzt ich nicht mehr so viel trinke und jetzt bin ich wie so ein habe ich dann so Erinnerungen an früher. Ich gucke dann den ESC und sehe ein Mensch viele Arme und nuschel das nur so zu mir selber. Ah, da hätte man jetzt im Trinkspiel trinken, ein Mensch viele Arme, da ist es. Und da erzähle ich dann noch so der Person, die neben mir sitzt. Das ist ja eigentlich, wäre das jetzt bei uns im Trinkspiel. Weißt du, wir hatten übrigens, naja, so ist das ungefähr. Genau, ich habe leider aber auch, glaube ich, diese Regeln nicht mehr. Aber da waren viele Sachen dabei, die wirklich sehr so ESC-spezifisch, wie das so Leute die Telefongeste zum Beispiel machen in die Kamera oder so. Also ja, das ist ein
Stimmt.
ganz eigenes Universum, diese ganzen verschiedenen Sachen, die da jedes Jahr wieder passieren oder auch nicht passieren. Wie zum Beispiel Sand wäre jetzt zum Beispiel was. Sand hatten wir, glaube
Ja.
ich, sogar auch mal auch aufgeschrieben, weil Sand passiert auch nur aller Jubeljahre, aber
Wenn's
wenn, dann
passiert,
muss man
dann
trinken.
viel.
Genau,
Da wurde
dann
richtig
muss man
viel Sand
trinken.
ausgeschüttet. Auch wieder. Ja. Ach, das habe ich ja auch noch mitbekommen. Das tut mir ein bisschen leid. Du mochtest ja auch den französischen Beitrag. Hast du dieses Meme darum jetzt noch mitbekommen?
Ja, dass es aussieht wie Diarrhea, ja.
Ja. Und das tat mir so leid, weil ich jetzt auch mitbekommen habe, dass wohl, also in England ist ja dieser Graham Norton sowieso sehr dafür bekannt, dass er irgendwie sehr sarkastisch den ganzen ESC kommentiert. Und er und
Ach,
sehr
das ist auch
viele.
der diese hässliche Show hat, wo die immer so sitzen in diesem Set, was immer so pink und grün, wo ich immer, wenn ich die Videos auf Social Media sehe, immer gar nicht verstehe, warum sitzen irgendwie diese ganzen Hollywood-Stars in diesem Einfamilienhaus aus Niedersachsen. Okay, ach, das ist der gleiche. Und der kommentiert auch den ESC und der macht sich dann drüber lustig, ne?
Ja, also da gibt es auch ganz viele Compilations auf YouTube von ESCs. Da gibt es immer so Best of Graham Norton Eurovision 2000, bla bla bla. Nee, und der hat das eben auch erwähnt und viele andere Kommentatoren wohl auch, weil sich dieser Gag wohl ein bisschen die Runde gemacht hat. Und das tat mir da ein bisschen leid, weil ich glaube, das sabotiert so richtig deine Performance, wenn schon der Kommentator, bevor du überhaupt auftrittst in den jeweiligen Übertragungen, das da irgendwie so ein Gag drüber macht und alle nur darauf warten, dass es irgendwie auf der Bühne aussieht, als hättest du Diarrhea. Ja, von daher, ich glaube, der hat dann
Ja,
auch
muss
gar
man
nicht.
drüber stehen.
Aber ich glaube dir, ja, ich kann mir vorstellen, das hat punktemäßig deswegen dann auch ein bisschen gelitten. Naja, genau.
Ja, da sind die Deutschen ja gar nicht weit vorne, ne? Mit irgendwie so einem witzigen Kommentar oder so. Ich fand das so ganz witzig, dass die ja Peter Urban jahrelang hatten. Und ich fand es auch immer wichtig, das mit Peter Urban Kommentar zu schauen, weil das auch so cringe war und weil es da auch beim Trinkspiel verschiedene Regeln gab. Er macht einen Witz, der nicht ankommt und sowas. Und dann hat er ja aufgehört. Und jetzt ist es Thorsten Schorn, der gefühlt einfach Peter Urban geklont ist. Das hat sich irgendwie so gefühlt, wenn man nicht genau erinnert, nichts geändert. Dann ist jetzt ja dazugekommen, dass Jan Böhmermann und Olli Schulz das irgendwie immer für FM4 kommentieren. Dieser Kommentar ist aber halt auch so, ja, sehr fahrig. Deswegen, ja, eigentlich so ein cleveres Kommentatoren-Duo oder sowas wäre tatsächlich auch nicht so schlecht. Aber man will natürlich auch nicht, dass die komplett das alles niederreden. Ich war nur bei so einem Public Viewing dieses Mal, weil wir, glaube ich, nicht so viele Leute hier in Berlin in der neuen Heimat zusammenbekommen hätten für einen ESC-Abend. Und da wurde nur dieser YouTube-Stream geguckt, also wo gar nicht kommentiert wird. Und das fand ich dann auch nicht so dolle. Aber so irgendwer ist schon ganz gut, wenn auch diese weitere Kommentarebene mit dabei ist.
Ey, das ist super, aber dass du gerade nochmal diese Watch Party erwähnst, weil ich mich wirklich gefragt habe, was waren so die größten Reaktionen, wenn man bei so einer großen Watch Party ist beim ESC? Auf welche Songs wurde so am meisten abgegangen da? Oder was waren da die größten Highlights und wie war da so die Stimmung dieses Jahr?
Ja, es war witzig, weil das war in so einem Club hier in der Nähe. Und man musste so Berlin-typisch halt erstmal so eine halbe Stunde anstehen, obwohl das irgendwie so klar ist, dass das ist. Und es war einfach noch nicht auf. Ich glaube, man musste einfach, weil es in Berlin ist, haben sie gedacht, wir müssen auf jeden Fall eine halbe Stunde uns anstellen, obwohl der Laden leer ist. Und dann ist man da rein, da waren so Bierbänke. Und da konnte man so in Freundeskreisen Tische mieten und wir sind einfach so und haben uns dann da irgendwo noch hinsetzen können. Und da waren dann so verschiedene Gruppen. Eigentlich war es ganz cool, weil dann so die Leute neben uns irgendwie waren alle super für Dänemark und vor uns waren so super junge Leute, die ganze Zeit getiktokt und geinstagrammt haben und jeden Song kannten. Die waren super irgendwie so textsicher. Und es hat witzigerweise immer das funktioniert, was der stärkste Four to the Floor Ballersong war, weil die Boxen so unfassbar laut waren, unter denen wir auch saßen und wirklich so au super aufgedreht, sodass alles, was nicht so ein Song war, für mich eigentlich nur so ein fast unverständlicher Brei war, wo Leute noch angefangen haben zu reden. Und sobald wieder so ein Song kam, waren wieder alle ganz gebannt. Und wir sind dann aber nach Baller, glaube ich, gegangen, weil wir den noch sehen wollten in diesem Setting und haben dann zu Hause quasi aufgeholt. Also deswegen habe ich auch diese Zwischenshow nicht mitbekommen diesmal. Also ich habe quasi die Songs alle gesehen und dann sind wir zur Punktevergabe dann geskippt. Ja, deswegen kann ich jetzt gar nicht genau mehr sagen, was da so die. Aber so die paar Sachen, die auch so ein bisschen als Hits gehandelt worden sind, wenn die ein bisschen so Elektrobeat-mäßig waren, dann haben die ja ganz gut gezogen, ja. So
Macht
war
Sinn.
das. Ja, das frage ich mich auch. Würdest du gerne mal hin oder warst du mal da? Weil beim E&U-Gespräch, als ich da war, da ging es auch darum, und da habe ich den Tipp bekommen, man muss zu dieser Probe gehen. Also man muss quasi in das Land reisen und dann zu der, ich glaube, die ist dann Samstag tagsüber oder ist die Freitag schon? Also zu der Generalprobe quasi, sich dafür ein Ticket holen, weil dann sieht man quasi alle Sachen schon mal. Und dann kann man aber das richtige Ding dann in der Kneipe in dem Land gucken, quasi mit richtigen Fans. Also man hat es dann quasi zweimal gesehen. Und irgendwie wäre ich total gern mal da. Andererseits sind die ja immer alle, die da sind, gefühlt so mit Fahnen und mit in den Ländersachen. Also ich habe immer das Gefühl, da gehen nur so die Ultra-Fans Landesfans irgendwie hin. Aber dieses Mal habe ich es wieder gesehen und ich fand auch die Show, also diese Lichter, übelst krass da in der Schweiz und dieser Bogen, in dem das dann alles so beleuchtet war, dass ich dachte, das muss schon ganz schön flashig auch sein.
Ja,
oder das kommt vielleicht auch besser rüber, wenn man gar nicht das so guckt mit diesem Interesse, ja, welcher Song ist jetzt gut oder schlecht, sondern wenn man da tatsächlich ist, um so eine Party zu feiern, stelle ich mir irgendwie ganz gut vor.
Ja, also ich war tatsächlich noch nie da. Ich wäre auch gerne da. Ich habe mich ja dieses Jahr auch zum ESC beworben, dementsprechend.
Ah,
ja, genau. Von daher, ich wäre schon gerne da, ob im Publikum oder auf der Bühne. Aber eine Freundin von mir war tatsächlich da und saß auch im Publikum bei einer dieser Proben. Aber nicht vom Finale, sondern vom ersten oder zweiten Halbfinale. Und ich glaube, dass auch das war ganz cool. Die hatte nur Positives zu berichten. Ich habe aber auch sehr viel Negatives gehört, weil dieser riesige Rahmen stand ja nun mal in dieser Halle. Und dadurch hat das wohl super vielen Leuten auch einfach die Sicht komplett genommen, weil ja auch super viel innerhalb dieses Rahmens passiert ist. Und von daher, ich glaube, das ist eine coole Erfahrung, aber du kannst auch so ein bisschen Pech haben, wenn die, je nachdem, was die sich für eine Bühne ausgedacht haben für dieses Jahr, dass du dann doch nur irgendwie die Hälfte siehst und dann nochmal am TV gucken musst. Aber wäre auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Die Tickets sind nur auch super schnell weg. Ich war auch selber, ich habe mich
Weil Österreich ist ja, müssten wir ja jetzt eigentlich hin. Das ist ja jetzt eigentlich unsere Chance, da mal hinzugehen.
Ja,
und da ist es ja um die Ecke, aber ja, ich weiß auch nicht so genau.
Ja, weil, also diese Halle, in der das jetzt war, oder Arena oder was das war. Ich glaube, da passten jetzt auch nur noch 6.000 Fans oder so rein, weil ja auch noch viel Presse und was weiß ich, ist ja auch noch da. Und diese ganze Areal, wo die Artists noch drin sind. Und wenn du überlegst, irgendwie 6.000, 7.000 Tickets und dann kommen ESC-Fans auf aller Welt zusammen und wollen die haben. Ich glaube, das ist wirklich einfach super hart, da irgendwie reinzukommen und ranzukommen. Aber ich hoffe, irgendwann klappt's. Never say never. Fingers crossed.
Ja, ja, ja. Das, wir versuchen das. Wir bleiben dran. Genau. Ich weiß auch nicht so genau. Jetzt wird erstmal, glaube ich, bald verkündet, wo es ist. Und dann, ja. Und ich glaube übrigens, Hauptstädter haben manchmal schlechte Karten, weil die sich nicht so anstrengen, habe ich jetzt gehört. Also, weil quasi so jetzt in Österreich quasi so Wien denkt, ja klar, ist das bei uns so ungefähr. Und dann, ja. Hat Linz gute Karten, den ESC zu bekommen, weil man irgendwie sich mehr Mühe mit der Bewerbung am Ende gibt, ja.
Ich finde es auch super wild. Es gibt ja richtig viele Leute, die jetzt so ganz ESC-obsessed sind, die wirklich anhand der Leute, die in den Wettquoten weit vorne sind, dann schon mal in den jeweiligen Ländern in möglichen Städten Hotels buchen vorab. Und das schon,
also die haben jetzt alle Schweden-Urlaube, die sie durchführen müssen, oder?
Genau, ich weiß, wahrscheinlich kann man das dann auch alles noch stornieren. Genau, aber das sind dann, die buchen dann irgendwie schon immer so 50 Hotels vorab, damit sie auf jeden Fall irgendwo noch ein Zimmer haben. Das finde ich auch ganz, ganz wild.
Ey, das habe ich mal bei Cannes versucht, da was ich so dachte, boah, jetzt bin ich schlau und ich buchte schon ein Jahr vorher so und dann haben die mir alle mal zurückgeschrieben, ach so, nee, dann gilt der Preis nicht, ciao. So. Genau, aber da ist es natürlich, da wissen sie es natürlich, dass das Filmfestival wiederkommt. In anderen Ländern haben die natürlich gar keine Ahnung, ja, dass eventuell der ESC blüht. Mhm. Aber dann musst du eigentlich auch schon in mehreren Städten in den Ländern buchen.
Ja,
weil
genau.
Du ja gar nicht weißt, wo es hinkommt und so, ne? Mhm.
Also, ja, wild. Wilde Kultur.
So tief will man auch jetzt nicht drin sein. Ich finde auch so, man muss sich auch noch ein bisschen Distanz bewahren. Aber ich hatte das Gefühl, du wusstest auch schon vor den Halbfinals so ein bisschen, wer geschickt wurde und sowas. Also du kriegst es schon alles mit, oder? Das ist ja noch eine Ebene tiefer, die man drin sein kann, dass man schon so vorher guckt, wer gewinnt in den verschiedenen Ländern.
Ja, also ich habe versucht, so ein bisschen die Auswahl in den jeweiligen Ländern zu verfolgen. Ich habe jetzt noch nie richtig diese Shows selbst geguckt. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall bei den großen Sachen wie Sanremo in Italien, bei dem Musikfestival und bei Melodifestivalen in Schweden auch Wege, das zu gucken, bestimmt in den anderen Ländern auch. Aber soweit habe ich mich nie reingewagt. Aber wenn ich mitbekommen habe, es wurde was entschieden, dann habe ich oft schon mal reingehört. Genau. Ja, weil ich dann doch, ja, mittlerweile bin ich tief drin und ich bin neugierig.
Mhm. Ah, das wäre wirklich Next Level. Man guckt schon noch die Vorentscheide in den verschiedenen Ländern. Ja, das ist stark. Ja, eine andere Sache, die natürlich total fehlt, ist ganz klar, dass wir das auf anderen Kontinenten natürlich haben, ne? Und dass dann am Ende in so einem World Contest natürlich dann da nochmal die Gewinner irgendwie gegeneinander antreten müssen. Das wäre super stark. Ich würde super gerne einen Song Contest mit den USA oder den Amerikas zusammen so sehen oder asiatisch wäre super, super spannend, auch in Afrika natürlich. Also deswegen so, es wurde, glaube ich, auch versucht. Also es gab diese Bemühung vor ein paar Jahren, dass irgendwie, weil es, glaube ich, auch so einen kleinen ESC-Hype dann durch diesen Will Ferrell-Film und so gab in den USA oder man da immer so ein bisschen belustigt hinguckt. Also es gibt, glaube ich, die Idee, aber das wäre einfach perfekt, also wenn es das gäbe und dann da nochmal irgendwie eine größere Veranstaltung und man und die dann gerne auch so 3 Monate auseinander, dann kann man so alle 3 Monate sich die verschiedenen Song-Contests so angucken, kriegt da auch noch was von den verschiedenen Ländern dieser Kontinente mit und wie sie sich so eventuell musikalisch unterscheiden oder auch nicht, also ja, das wäre alles, die Idee liegt auf der Straße, es muss nur jemand sehr viele Milliarden Dollar in die Hand nehmen und das machen, aber ich würde mich freuen, ja.
Ich glaube, es gab tatsächlich mal in den vergangenen Jahren, und das habe ich nur ganz kurz mal auf Social Media gesehen, ich meine, es gab einen, ja, sowas wie den Eurovision Song Contest in Amerika nach dem Vorbild, aber dann halt nur mit den amerikanischen verschiedenen Staaten.
Ja, ich sehe es hier gerade, ja, ja, the American Song Contest.
Ja, also das kann man sich vielleicht noch mal reinziehen. Da wäre ich jetzt auch noch mal neugierig, muss ich sagen, wie das so verlaufen ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass es nicht den, ich weiß nicht, ob das dann den schönen Charme hat, den unser ESC hat. Aber ja, ich wäre gespannt zu sehen.
Oh, von Kelly Clark. Weißt du, wer es moderiert? Kelly Clarkson und Snoop Dogg.
Nein!
Rein, ja.
Ja, toll. Ja, das klingt doch nach guter Unterhaltung. Nee, aber mich würde schon interessieren, was passiert, wenn mehr Länder teilnehmen. Das wäre schon schön, auch wenn viele Länder wieder teilnehmen, wie Türkei oder was weiß ich, die ja mittlerweile raus sind, keine Ahnung, alle möglichen. Es gibt ja viele Länder, die sich mittlerweile dann auch wieder mal drin waren und dann wieder rausgegangen sind. Bei Australien ist ja auch so ein Outlier, die so ganz woanders auf der Welt sind und trotzdem mitmachen. Aber da habe ich jetzt auch mitbekommen, das erste Mal, dass es tatsächlich Regelungen und Überlegungen gibt, was passiert, wenn Australien gewinnt, dass es tatsächlich auch nicht in Australien stattfindet, weil die Zeitverschiebung so riesig ist. Und dann gibt es irgendwie so Plan Bs, dass es dann irgendwie doch in Deutschland oder so stattfindet. Und ich glaube, das könnte echt so, keine Ahnung, wenn die USA noch teilnehmen würden, das wär wahrscheinlich so ein logistischer Nightmare. Aber ich würde es trotzdem schon sehr gern sehen.
Ja, 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 auf jeden Fall. Das fehlt irgendwie noch. Ja, ich habe noch, am Ende kann man ja immer was empfehlen. Mir auf YouTube, es wurde zufällig mir angezeigt auf dem Fire TV-Stick in der YouTube-App. Ich habe es nicht ganz geguckt, ich habe es so ein bisschen durchgeskippt, aber die MTV Video Music Awards 2002 wurden mir vorgeschlagen. Die wissen schon irgendwie, wie alt man ist und wo man, wann man irgendwie ein Teenie war und was sie einem jetzt nochmal irgendwie so zeigen. Und das ist eine wirklich ganz erstaunliche Veranstaltung. Das wird gehostet von Jimmy Fallon, der in einem Opening-Bit, das viel zu lang ist, es geht 10, 15 Minuten, erstmal die ganzen verschiedenen Songs, die damals so bekannt waren, nochmal performt. Also irgendwie Avril Lavigne und Eminem mit diesem Song, wo er da angezogen ist, wie Robin von Batman und Robin und so, wie er das alles performt. Und dann merkt man noch diesen Zeitgeist, in dem Rockmusik und R&B so richtig, richtig groß waren. Und es ist quasi immer so abwechselnd, dass man ist, ah ja, hier ist jetzt P.O.D. und dann hier ist jetzt Alaya und hier ist jetzt irgendwie NSYNC und hier ist jetzt dann aber wieder Linkin Park und so. Also dieses ständige Nebeneinander so von Rockmusik und R&B und Hip-Hop so und wo dann tatsächlich das dann kulminiert darin, dass Linkin Park und P.O.D. irgendwie den Award fürs beste Rap-Video geben und sagen, so diese beiden Welten nähern sich mittlerweile an und so. Und das erinnere ich halt auch noch so stark an meine Jugend, dass es so eine, man musste sich nicht ganz entscheiden, man hat schon immer auch alles so gehört und so geguckt auf MTV, aber so ein bisschen, so im Style und sowas, hat man sich schon so entschieden für so eins dieser Lager. Und das ist was ich bei den jüngeren Generationen nicht mehr so wahrnehme, dass es diese Trennung gibt. Und es sind ja beides auch Genres, die nicht mehr so in der Forefront so quasi sind, ne? Also natürlich ist das alles übergegangen in viel Popmusik, die wir heute haben, so. Aber das finde ich irgendwie nochmal ganz interessant, dass man da so diese starke Genre-Trennung irgendwie so hat. Und was halt auch krass ist, sind die Generationen in dieser Veranstaltung. Also wir haben quasi Justin Timberlake zum Beispiel in dieser Show mit seinem ersten, glaube ich, oder Auftritt außerhalb von NSYNC. Und er macht halt so voll den Michael Jackson. Aber Michael Jackson selber ist vorher noch in der Sendung und nimmt irgendwie den Preis für das Lebenswerk an. Und später spielen noch Guns N' Roses. Und es ist so, und irgendwie Heath Ledger taucht auf, der natürlich da noch lebt. Und also es ist ganz verrückt. Also die MTV Music Awards 2002, jetzt natürlich über 20 Jahre später, sieht man dann irgendwie da noch mal anders drauf. Aber es ist wirklich erstaunlich, was für Leute da irgendwie auftreten, da sind. Und gut, vielleicht ist das bei mir eher so, weil ich damals auch halt das mitbekommen habe. Aber man kennt schon erstaunlich viele von denen noch so. Und es wirkt tatsächlich, wie es wahrscheinlich in den 2000ern gewirkt hat, wenn man irgendwas aus den Ende der 70er oder so geschaut hat und dachte, ah krass, die waren da alle mal zusammen so. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, das kann man sich angucken. viele gecancelte und schlimme Leute natürlich auch dabei. Didi irgendwie tritt auf mit Nelly zusammen und so, also ja, naja, kann ich empfehlen. Hast du noch was zu empfehlen am Ende?
Ja, ich habe ja gerade Andor gesehen und da gab es ja schon ein paar Diskussionen bei uns im Discord. So, ich habe sehr, sehr gemocht und sehr genossen. Ich freue mich sehr darauf, falls du das irgendwann mal schaust und dann in Discord schreibst, dass du nach 5 Minuten ausgemacht hast, weil du es kacke fandest.
Ich traue halt Star Wars nicht mehr. Also ich war ja witzigerweise auch großer Star Wars-Fan mal in dieser komischen Zeit, in der irgendwie alle dachten, so super, also so Marvel-Comics und Star Wars, da müsste man Leute noch von überzeugen. Es gab ja ganz absurderweise diese Zeit, so bevor die ganzen Superheldenfilme kamen, wo man immer noch so Leute, die man getroffen hat, die so Star Wars noch nicht gesehen hatten, da musste man Star Wars gucken und so. Also ganz komisch, jetzt ist das bizarr, weil das die zwei größten Medien-Franchises überhaupt sind. So, deswegen, ich war auch mal eine Zeit lang so begeistert, bis die Sequels kamen. Und seitdem fand ich, glaube ich, alles, was ich gesehen habe, nicht so gut und höre jetzt immer, Andor ist gut, aber bin noch nicht bereit, glaube ich, sowas mal zu gucken. Ich glaube, ich gucke das mal, wenn ich krank bin irgendwann. Ich fand Rogue One aber gar nicht so schlecht von diesen ganzen neueren Star Wars Sachen. Und ist das so gut, wie alle sagen, Andor?
Ist
das für Star Wars gut oder ist das richtig gut? Das ist die Frage eigentlich, die ich habe. Ist das für Star Wars Verhältnisse gut oder ist das tatsächlich gut?
Ja, ich muss sagen, ich hätte eigentlich gesagt, das ist richtig gut. Ich kann aber natürlich auch nur sagen, was es mir gegeben hat. Und mir hat es viel gegeben. So. Ich frage mich aber auch, ob das mittlerweile von einem Ich kann nicht sagen, ob das mittlerweile auch ein bisschen beeinflusst ist von niedriger Erwartungshaltung. Aber letzten Endes habe ich es genossen. Ich glaube aber auch, wenn du sagst, Rogue One hat dir gefallen, dann wirst du an Andor schon Gefallen finden und Freude haben. Ich kann es irgendwie nicht ganz ich weiß nicht, ich kann es glaube ich nicht ganz aus diesem Star-Wars-Geflecht in meinem Kopf lösen und sagen, finde ich es auch neutral gut. Ich weiß nur, dass ich es gut finde. Das muss jetzt reichen. Genau. Und ansonsten empfehle ich gerne noch ein Musikalbum, vielleicht mal an der Stelle, wo wir so viel über Musik geredet haben. Und zwar von Marlon Williams. Das Album heißt Te Vale Ti Wicca Wicca. Das ist ein super schönes Album, was ich im Moment viel höre. Ich konnte den Marlon Williams auch für WDR Cosmo interviewen, tatsächlich. Ah. Und es ist ein Album auf Maori, also der Sprache der indigenen Bevölkerung Neuseelands. Genau, und bedient sich musikalisch auch viel eben der Maori-Kultur. Und das macht mir im Moment richtig viel Freude. Also ich freue mich jetzt, den ESC hinter mir zu lassen und wieder in dieses Album einzusteigen. Es gibt da einen Song, Korero Maori, und das ist so the most fun, den man so in 2 Minuten haben kann, jedenfalls in meinen Augen. Das ist richtig, richtig schön. Von daher, das kann ich noch an dieser Stelle empfehlen.
Stark. Dann schließe ich noch eine Empfehlung an. Und zwar hat Arte Tracks irgendwie vor so ein paar Wochen so einen Beitrag zu Eggpunk rausgebracht. Und ich war zufällig einfach auf dieser, ich glaube, ich war in der Arte-App und habe überlegt, ob ich da irgendwas gucke. Und bin dann wieder drauf gekommen, ach, es gab ja Tracks und da gibt es ja so Beiträge über Musik, kannst du ja mal reingucken. Und Eggpunk ist irgendwie das wie heißt das andere? Chainpunk oder so? Also so dieser klassische Punkrock so ist quasi eine Sache und Eggpunk ist so ein bisschen der surrealistische Gaga-Punkrock irgendwie. Und es gibt auch so einen deutschen Eggpunk-Künstler, der wirklich auch sich verkleidet als so ein großes Ei. Und das sind auch immer nur so 1,5 Minuten, 2 Minuten Songs mit so richtigen Schrammelgitarren und recht idiotischen Lyrics. Und es war ein ganz großer Spaß, das zu entdecken. Auch jetzt nochmal nach dem ESC nochmal so richtige Four-to-the-Floor-Garage-Schrammel-Musik mit irgendwie albernen Texten. Eggpunk, falls ihr mal wieder was Altes, aber auch irgendwie Neues hören wollt, kann ich das auch noch empfehlen. Gut, Dann haben wir es, oder?
Ja.
Dann können wir super gerne wieder eine ESC-Folge machen, wenn der ESC wieder ist. Dann ist er vielleicht auch ein bisschen frischer. Jetzt ist er für uns im Kopf ja auch schon wieder so anderthalb Wochen weg.
Ja,
es aber fühlt sich an, wie Spaß gemacht.
Es fühlt sich an, als wäre schon ein Monat weg, habe ich wieder das Gefühl irgendwie, obwohl es nur eine Woche war. Also ja, ich musste echt nochmal einsteigen. Aber ja, es hat mich auch sehr gefreut. Ja. Danke für die Einladung.
Danke fürs Kommen und wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann.
Ciao.